Untreue, Scham, Schuld, toxische Maskulinität, aber eben auch offene Beziehungen oder im Allgemeinen einfach Liebe mal zu erforschen. Das sind ja so Themen, da hat ja jeder seine eigene Meinung. Es gibt zum Beispiel den Begriff Männergespräche, sicher auch schon gehört. Ja. Vielleicht kennst du es sogar. Und ich frage mich immer, was verstecken wir eigentlich, dass wir Männergespräche brauchen?
Mein heutiger Gast wird Mischa Janjec sein. Für diejenigen unter euch, die ihn nicht kennen, bekannt wurde er als Fitness-YouTuber zwischen 2011 und 2013, war früher ein Problemkind. Ihm wurde ADHS nachgesagt, er konnte sich in der Schule mit nichts und niemandem identifizieren und hat sein Selbstbewusstsein durch Kampfsport und Vertrieb erlangt. Das ging sogar so weit, dass er in einer Doku zu sehen war mit Arnold Schwarzenegger, Lewis Hamilton, Jackie Chan, bis es einen Bruch gab in seinem Leben und er diesen Teil hinter sich gelassen hat und zur Spiritualität gefunden hat. Und nicht nur das, er hat ein Buch rausgebracht, dessen Inhalt genauso kontrovers ist, denn da geht es um Scham, Reue, Betrug und Untreue. Diese und noch viele weitere Themen haben wir in der heutigen Folge behandelt. Sei gespannt, es wird interessant. Wenn du dazu beitragen möchtest, dass wir noch viel geilere Gäste bei uns hier auf der Couch haben, dann folg mir auf Spotify, YouTube und allen anderen Plattformen, die es da draußen gibt, damit wir noch mehr Reichweite schaffen, noch mehr Interesse bekommen und für euch da draußen noch geilere Gäste organisieren. Mischa, vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren hatten wir die Rollen getauscht. Da war ich dein Gast in deinem Podcast-Format Chainless Life. Mhm. Da hast du mich noch gefragt, ob ich Gast bei dir sein möchte. Du warst in Kopangan, ich war in Stuttgart. Haben wir gerade festgehalten. Wir haben das zu dem damaligen Zeitpunkt über Zoom gemacht. Mhm. Oder ein Programm, mit dem man Podcasts aufnimmt. Und jetzt 2, 3 Jahre später sitzt du allerdings bei mir hier in Natura in Stuttgart. Das letzte Mal, wo ich dich live gesehen habe, war auf dem Event von Love Life Passport.
Stimmt.
Da hast du gespeakt auf der Bühne. Und da habe ich schon gedacht so, was ist das für ein Typ? Also, weil du hast so eine Ruhe und Stille, du hast sehr viel Ruhe und Stille in deiner Rede gehabt bei der Aufführung auf der Bühne von Escape and Arrival in Düsseldorf, wo ich auch da war. Und das war so, okay. Dann habe ich mir so deine Vita angeguckt und dachte so, das ist ja crazy, wo der herkommt, aus der Schweiz, raus in die Welt. Da sind so viele Passagen in deinem Leben gewesen. Fitness, dann hast du ja entsprechendes Auftreten. Ich habe schon gerade gesagt, bevor wir angefangen haben zu drehen, ich bekomme leichte Komplexe, weil, weil der junge Mann hier da sitzt mit stählerner Brust und ja, genau, dieses hier. Heute zu Besuch Aquaman, persönlich aus Hollywood vorbeikommen. Nein, schön, dass du da bist. Wo bist du denn eigentlich jetzt hergekommen? Du hast jetzt einen kleinen Stopp in Deutschland, aber du bist eigentlich nicht mehr in Deutschland. Oder warst es auch nie, du bist der Schweizer.
Genau, ich bin Schweizer. Ich war jetzt in Kapstadt 5 Wochen mit meiner Freundin zum 7. Mal, weil ich sie überzeugen will, dass wir dort jetzt mit bald meiner ersten Tochter dann auch eine Base machen. Genau, hast du noch nicht mitgekriegt. Ja, ich werde Vater tatsächlich.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Wann ist der Geburtstermin?
15. Mai.
15. Mai, 20. Juni ist mein Noah auf die Welt gekommen. Ja,
ja, spannend. Geht nicht mehr lange, ja.
Erstes Kind, große Herausforderung.
Genau, und jetzt bin ich für die Buchtour, bin ich nach Deutschland geflogen im Februar. Ist eigentlich nicht mein Style, in dieser Jahreszeit hier zu sein.
Kann ich nachvollziehen, wenn ich überlege, welches Wetter wir gerade draußen haben.
Ja, das heißt, ich bin jetzt aus München nach Freiburg gefahren und jetzt heute aus Freiburg direkt zu dir nach Stuttgart und danach geht's nach Berlin.
Und hast verschiedene Podcasts, die du so jetzt mitnimmst für dein Buch zum Promo-Zweck auch so ein bisschen, ein Stück weit?
Ja, Promo-Zweck und auch wirklich nochmal so ein bisschen, weil ein Buch ist ja immer, also das Buch ist sehr speziell geschrieben, also man kommt sehr gut rein, es ist kein Ratgeber, es ist meine Story und ich habe manchmal das Gefühl, jetzt schon alleine durch die paar Podcasts, die ich gemacht habe, Menschen gucken sich meine Sachen an und sagen dann immer so, wenn sie mich live sehen, hey, irgendwie bist du ganz anders live als ich dich so wahrgenommen habe auf Social Media. Und bei dem Buch geht es mir einfach um die Message, jetzt auch in diesen Gesprächen nochmal mit jeder Person, ganz unterschiedliche Menschen, jetzt zum Beispiel mit dir, ganz anders als gestern mit dem Jascha, ganz ein anderer Typ Mensch. Und deswegen bin ich auch so gespannt, was jetzt für Fragen kommen und was für Gespräche entstehen, weil ich die Themen Untreue, Scham, Schuld, toxische Maskulinität, aber eben auch offene Beziehungen oder im Allgemeinen einfach Liebe mal zu erforschen, das sind ja so Themen, da hat ja jeder seine eigene Meinung. Und gleichzeitig merke ich aber eben auch, dass besonders in der aktuellen Zeit so ein Bedarf besteht, da mal so ein bisschen in der Öffentlichkeit über die Themen zu sprechen, über die wir normalerweise nicht sprechen würden. Es gibt zum Beispiel den Begriff Männergespräche, sicher auch schon gehört. Ja. Vielleicht kennst du es sogar. Und ich frage mich immer, was verstecken wir eigentlich, dass wir Männergespräche brauchen?
Es gibt aber auch Frauengespräche.
Genau, was verstecken die dort? Ich höre auch manchmal bei Frauengesprächen zu mittlerweile und finde es immer lustig. Die sind um einiges offener und ehrlicher als Männergespräche. Aber grundsätzlich finde ich es immer spannend, dass Männer unter sich ganz anders sprechen, als in der Öffentlichkeit sprechen oder mit ihren Frauen sprechen. Das ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe.
Also grundsätzlich unterscheiden sich Männer von Frauengesprächen insofern auch, dass Frauen ja kein Problem haben, über ihre Gefühle zu sprechen. Mhm. Was bei uns Männern per se nicht der Fall ist. Denn wir Männer, wenn wir jetzt die Schublade auf und zu machen, wir haben ja keine Gefühle, wir reden nicht über Gefühle. Wir sind hart, wir sind diejenigen, die das Tier erlegen und dann nach Hause bringen und die Familie ernähren. Das heißt, wir haben keine Gefühle, wir müssen funktionieren.
Genau.
Wenn wir das jetzt mal ganz krass darstellen. Aber wie alt bist du jetzt heute? Ich glaube, du bist fast 10 Jahre jünger als ich.
35 geworden.
Ah, nee, okay, dann bist du doch nur 8 Jahre jünger. 35 geworden. Wenn ich jetzt zurückspule in die Schweiz, wo du auf die Welt gekommen bist, als junger Mischa, hast du ja noch ein ganz anderes Gedankengut gehabt als heute. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dir deine Eltern dieses Gedankengut mit auf den Weg gegeben haben, was von dem du heute sprichst und was auch Inhalt deines Buches ist. Wie bist du denn groß geworden? Was sind so die Werte gewesen, die dir deine Eltern mit auf den Weg gegeben haben?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich kann mich nur erinnern, dass ich in der Schule zum ersten Mal realisiert habe, dass ich ein bisschen anders bin als die anderen. Und das habe ich gemerkt, weil meine Eltern mir sehr viel Freiraum gegeben haben, meine eigenen Antworten zu finden. Das heißt, ich hatte nie das Gefühl, dass meine Eltern mir stark Werte vermitteln wollten. Das Einzige, was ich mich erinnern kann, ist, dass meine Mutter immer gesagt hat, Rauchen ist das Schlimmste, was du machen kannst, Mischa. Bitte fang nie an zu rauchen. Da habe ich schon als Dreijähriger an der Bushaltestelle Männer zum Teil so kritisiert. Hey, du darfst nicht rauchen, das bringt dich um. Also solche Sachen kann ich mich erinnern. Also meine Mutter war sehr anti-Drogen, anti-alles eigentlich. Und mein Vater, der war noch so jung, der war 22.
Wow.
Ja, dass der, glaube ich, gar nicht in der Lage war, groß seine eigenen Werte auf mich zu transportieren. Ich kann mich nur erinnern, dass ich von ihm immer diese Lebendigkeit gespürt habe. Also wir haben schon früh in der Stube getanzt mit lauter Musik, weißt du, er ist ein Pole und einfach so ein Lebemann. Und das habe ich von ihm schon sehr früh gespürt, dass er so diese Energie hatte, die im ganzen Körper zu spüren ist. Und das hat mich halt immer schon sehr lebendig und neugierig gemacht. Ich würde sagen, wenn ich jetzt ein Wort nennen dürfte, was mir dann bereits in der Schule zu Schaden gekommen ist, dann ist es Neugier. Also Fragen zu stellen und nicht immer alles einfach zu glauben, wie es gesagt wird, sondern warum ist denn das eigentlich so? Und macht das wirklich Sinn? Und das hat dann dazu geführt, dass die Lehrer mich gehasst haben, dass dann auch irgendwann die Eltern der anderen Kinder gesagt haben, mit dem spielst du lieber nicht, weil der ist komisch, der macht so sein eigenes Ding, der hat immer so seine eigene, so auch, wie sagt man, dem Verhaltensweise. Also ich habe dann einfach auch dem Lehrer gesagt, nee, es macht keinen Sinn, warum sollte ich das machen? Es interessiert mich nicht. Ich hatte auch dieses ADHS, was dann bei mir diagnostiziert wurde. Also deswegen Neugier, Selbstbestimmtheit und Gesundheit, würde ich sagen. Das sind so die drei großen Werte, die jetzt gerade kommen, spontan.
Das ist interessant, dass Menschen, die vermeintlich ADHS hatten, jetzt auch schon ein paar, die hier saßen, immer eine sehr interessante Wendung ihres Lebens haben, aber einen sehr, sehr interessanten Lebenszyklus, der komplett konträr ist zu dem, was du sonst so draußen in der Gesellschaft erlebst. Jetzt warst du ja in der Schweiz und hast schon gemerkt, so irgendwie bin ich nicht konform mit dem System, was mir auferlegt wird. Wann hast du das Gefühl gehabt, so du brichst so das erste Mal aus darin?
Also richtig bewusst ausgebrochen bin ich, als ich aus der Schweiz ausgewandert bin und seither auch keine Steuern mehr bezahle. Und mittlerweile auch hunderten Menschen dabei geholfen habe, das Gleiche zu tun. Das fühlt sich für mich so wie so ein Dienst an, für die Gesellschaft auch. Es ist für viele sehr, sehr kontraintuitiv oder für viele auch so das Gefühl, also der Steuerberater damals hat mir zum Beispiel gesagt, Mischa, ich würde nicht aus der Schweiz auswandern, weil es ist nicht so einfach und es ist gefährlich und da musst du dich dann auch um deine eigene Rente kümmern und wird dann nicht mehr eingezahlt und so. Und dann habe ich das so einmal kurz verarbeitet und habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass das seine persönlichen Ängste sind und nicht meine. Und ich habe es dann einfach gemacht und es ging einen Nachmittag. Ich bin zur Gemeinde gegangen. Ich habe dort noch meine Steuern vorbezahlt, die ich bezahlen musste. Habe auch den Militärersatz bezahlt. Das war zum Beispiel auch so ein Ding. Ich wollte nicht ins Militär in der Schweiz. Also hier heißt es ja, glaube ich, Bundeswehr.
Ja. Yeah.
Und da, ich kann mich genau erinnern, ich wusste, ich gehe mit einem Auftrag in diese Aushebung, heißt es in der Schweiz, wo man so gescannt wird. Und zwar, dass ich am ersten Tag wieder nach Hause fahren kann. Und dann habe ich denen einfach gesagt, hey Leute, ich bin psychisch unberechenbar, ich mag Waffen nicht und gleichzeitig kann ich niemanden folgen. Ich habe ADHS diagnostiziert. Glaubt mir, mit mir werdet ihr keinen Spaß hier haben. So, wir werden uns nicht gut verstehen. Und das hat sich dann auch bewiesen, weil der eine Typ da im Militär, der hat dann so gesagt, weil ich eine Minute zu spät gekommen bin, hat er mich so angeschrien. Und ich so, yo, warum schreist du mich denn so an? Dann ist er durchgedreht, weil ich nicht so ihm gefolgt bin. Das heißt, ich habe einfach schon früh gemerkt, für mich ist es so sehr schwer, eine Uniform zum Beispiel, jemand, der eine Uniform trägt, jetzt nicht den Menschen zu sehen, sondern die Uniform, an die zu glauben, also an die Autorität, die er ausschaut. Mhm. Für mich bist du ein Mensch und ich gucke dir in die Augen und wenn ich sehe, dass du nicht respektvoll mir gegenüber bist, dann frage ich dich, was ist dein Problem? So, weil wir können uns doch, also ich finde nicht, dass es so dieses Gefälle geben sollte in unserer Gesellschaft. Mhm. Ich finde, wir sind alle in der Lage, uns in die Augen zu schauen und zu wissen, so hey, ist doch alles gut.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt, wo du für dich entschieden hast, auszuwandern aus der Schweiz?
Ich glaube, als ich am Boden saß mit all den Formularen für eine Steuererklärung und ich wusste so, hey, ich kann das nicht. So im ADHS-Genre sagt man Formularschwäche.
Formularschwäche.
Das wird mir jetzt natürlich dann auch wieder, das wird jetzt wieder kommen mit der Tochter, so mit diesen ganzen Sachen, anmelden, Passport und so, weißt du, das ist ja. Mhm. Aber jetzt so die letzten 10 Jahre war das sehr entspannt, das Leben und keinen festen Wohnsitz zu haben, das sind dann natürlich. Dafür entscheide ich mich und da sehe ich dann natürlich, wie viele andere sagen, oh, das könnte ich nicht. Ich könnte nicht einfach ohne ein Haus oder ohne eine Base irgendwo um die Welt chatten. Und ich habe mir deswegen auch in Thailand dann wieder eine Base gemacht. Aber die fühlt sich auch jetzt nicht so notwendig an. Also das ist zwar schön, aber hat sich nicht so angefühlt, als bräuchte ich die.
Das heißt, du warst 25 zu dem Zeitpunkt ungefähr, wo du für dich entschieden hast.
2017, das waren ziemlich genau 9 Jahre sind es. So 35 minus 9. Ja.
Und bis dato hast du deine Schule durchgezogen?
Ja, ja,
fertig
Schule
gemacht.
Ich habe die Schule durchgezogen. Ich habe dann auch versucht, eine Ausbildung zu machen. Das war eben auch so krass. Dann mit 15 war ich da in der 9. Klasse. Man hat mir gesagt, so, und jetzt müsstet ihr eigentlich mal wissen, was ihr machen wollt. Und ich so, hey, ich bin 15, Alter. Und dann habe ich so gedacht, okay.
Ich weiß nicht mal, welche Schuhe ich anziehen will heute, geschweige denn, was ich will vom Leben.
Ja, das ist so krass.
Mit 15.
Also, ich habe einfach gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Das Glückliche dabei ist, dass ich dann, als ich dann die erste Lehrstelle geschmissen habe als Kaufmann, da habe ich dann den Verkauf kennengelernt. Da bin ich dann, in der Schweiz nennt man das Detailhandelsfachmann.
Detailhandelsfachmann.
Klingt super professionell. Klingt cooler als Verkäufer zumindest.
Ist wie Facility Management, der eigentlich ein Hausmeister ist.
Ja, genau. Ja, genau so. Und das hat mir ultra Spaß gemacht. Das hat mich auch zum ersten Mal so ein bisschen in die soziale Richtung gepusht, wo ich dann gemerkt habe, oh, auf Menschen zuzugehen, ihre Bedürfnisse zu ermitteln, ist ja mega geil. Zum ersten Mal auch Kontakt mit Frauen gehabt, der sich nicht weird angefühlt hat. So, weil wenn du auf der Straße eine Frau siehst und sie ansprichst, also zumindest für mich damals war das sehr unangenehm. Ich hatte da Angst. Und dann war ich aber Verkäufer bei Swisscom im Laden. Frauen kommen rein. Und dann sage ich denen, ja, hallo, was kann ich für Sie tun oder was kann ich für euch tun? Und dann habe ich plötzlich gemerkt, oh wow, wenn ich eigentlich nur die Idee ändere, wofür ich eine Person anspreche, dann ändert sich auch das Gefühl. Und dann konnte ich durch den Verkauf plötzlich auch viel besser mit Frauen umgehen. Also ich habe dann gemerkt, ich muss ja gar nicht zu einer Frau gehen, um sie irgendwie zu beeindrucken. Ich kann einfach hingehen, weil ich neugierig bin oder weil ich ihr vielleicht sogar helfen will oder sie einfach verstehen will. Und dann ja, habe ich durch den Verkauf gemerkt, oh wow, da geht ja was. Also man kann sich weiterentwickeln. Mhm. Also Verkauf war für mich schon so ich glaube Verkauf und Kraftsport, das waren so meine zwei Inkubatoren damals, die mich auch dann doch so ein bisschen im System auch gehalten haben. Also es lief dann auch richtig gut, weil ich dann halt auch viel Geld verdient habe und dann aber trotzdem gemerkt habe, so hey, irgendwie das erste Mal an der FIBO, zu merken, dass da Leute zu mir kommen, weil sie irgendein YouTube-Video von mir gesehen haben. Da habe ich dann gemerkt, okay, wow, Menschen interessieren sich für mich, für das, was ich zu sagen habe. Und dann habe ich denen so gesagt, als ich wieder zurückgekommen bin, ja, ich kündige. Und das war für die so zuerst so, warum willst du jetzt kündigen? Du hast doch erst gerade hier so richtig Karriere gemacht, hast doch die besten Zahlen und Und ich habe einfach für mich gewusst, nee, ich will mein eigenes Ding machen. Das war dann auch wieder, würde ich mal sagen, ein jetzt, heute würde ich sagen, jetzt gibt es ja so viele Influencer, es ist ja normal geworden, so sein eigenes Ding zu machen. Aber 2012, 2013, da gab es noch, da wurde ich richtig dumm angeguckt. Wenn ich eine Kamera, das war kein iPhone, das war noch eine Kamera, so auf mich gehalten habe und was gesagt habe, da haben die Leute nicht geglaubt. So, was macht der hier? So,
das ist 14 voll. Jahre, ja. Da war das nicht gang und gäbe, dass man draußen irgendwelche TikToks dreht und keine Ahnung und was weiß ich was und die ganze Zeit sich selber filmt und aufnimmt zu dem Zeitpunkt.
Genau.
Ich bin überrascht, dass du ein Problem hattest, früher Frauen anzusprechen. Wenn man dich jetzt so sieht heute, würde man das nicht meinen. Du bist ja schon eine Erscheinung. Ich glaube auch schon in jungen Jahren warst du ja groß gewachsen und hattest eine gewisse Statur. Jetzt natürlich. Nein?
Wenn ich dir Fotos zeigen würde mit 16. Ich war zwar groß, ich war 1,87. Aber ich war ja faul. Ich war so der typische faule Teenager. Ja. Und ich hatte auch nicht viel Selbstvertrauen. So, damals noch.
Ja. Und der Verkauf hat dir das nötige Selbstvertrauen gebracht?
Verkauf und Krafttraining in der Kombination.
Ja.
Ja.
Wann war dann der Moment, wo du gesagt hast, so, hey, ich mache aus diesem Krafttraining-Thema jetzt eine YouTube-Serie? Also ich fange mit Social Media an. Weil jetzt ist, wir reden ja von 14 Jahren. Da war das ja noch alles sehr abgespeckt, da gab es ja fast niemanden.
Ja, 2013 hatte ich halt einen Wettkampf, auf den ich mich vorbereitet habe. Und den habe ich dann angefangen zu dokumentieren. Und da wusste ich eben, ich kann unmöglich bei dieser Arbeit bleiben. Auch wenn ich dort...
Was war das für eine Arbeit zu dem Zeitpunkt?
Das war Verkauf.
Also, wie vor.
Genau, aber es war dann im Callcenter und provisionsbasiert. Und da habe ich dann halt auch super viel Geld ansparen können in sehr kurzer Zeit. Ich habe da halt sehr Minimum Lifestyle. Also wenn du meine Videos dir anschauen würdest jetzt von 2013, die sind immer noch online, ich habe die nie gelöscht. Da siehst du mich in einer Einzimmerwohnung mit 30 Quadratmetern, so mein Frühstück machen. Also da war ich einfach so der typische Pumper. Und
Gelebt hat fürs Trainieren.
Ja, der gelebt hat dafür. Gelebt hat. Es gab nichts anderes mehr. Das war wirklich so 7 Jahre Hyperfokus. Also das ADHS kannst du ja auch nutzen im Positiven.
Ja, ist ein Energieschub.
Ja, es ist Tunnel. Also wenn dich mal was interessiert, das ADHS, dann bist du komplett hooked. Da gibt's nichts anderes mehr. Und so habe ich das angegangen und dann habe ich den Leuten halt gezeigt, schau mal, ich nehme jetzt irgendwie 15 Kilo ab in den nächsten 5 Monaten und ich dokumentiere jetzt jedes Meal, die Trainings, mein Mindset, was da passiert. Bin ich sogar in meiner Wettkampfdiät damals mal noch nach Stuttgart gefahren.
Ach, schau her.
Ja, kann mich auch erinnern, da war ich in Stuttgart unterwegs mit dem Carlito damals noch. Ja, habe ich auch mein erstes Fitnessprogramm dann gebaut und das hat mich dann zum Großverdiener gemacht auch, weil ich habe dann, also eben, da gab es halt noch niemanden, der das gemacht hat.
Ja, so, und der Wettbewerb war halt faktisch nicht da.
Ja, und das war jetzt nicht irgendwie krasses Marketing. Also ich hab auch nicht gesagt, ich mache jetzt YouTube. Ich habe gesagt, ich war in Amerika zum ersten Mal und habe einen YouTuber kennengelernt, der mir gesagt hat, am Strand in San Diego, dass er 4.000 Euro pro Monat mit YouTube-Klicks macht. Ich konnte es nicht glauben. Ich so, ey, 4.000 Euro nur mit YouTube-Klicks? Hey, davon könnte ich ja sogar schon leben. Und da wusste ich so, hey, ich will einfach nur das Ziel erreichen. Mhm. Ich wusste noch nicht, dass ich ein Produkt bauen werde. Ich wusste nicht mal, was Affiliate ist. Ich habe dann Affiliate gemacht und dann eben Affiliate-Produkte. Plötzlich kam das einfach alles rein. So, und ich so, hey, krass. Also es ist wirklich, wenn ich heute dran denke, also zum Glück habe ich es gemacht. So, zum Glück, weißt du, weil es gibt ja so viele Leute, die also immer wieder kommen und sagen so, hey Misha, ich habe das jahrelang gedacht, dass ich es mache. Oder wie du vorhin gesagt hast, der Podcast, oder?
Ja.
So, das ist so, oder mein Buch zum Beispiel auch, das habe ich auch seit 3 Jahren in meinem Kopf. Und ich habe wirklich immer gesagt, boah, irgendwann schreibe ich ein Buch über Liebe. Irgendwann schreibe ich ein Buch über Liebe. Und dann letztes Jahr, beziehungsweise mittlerweile auch vorletztes Jahr schon, da wusste ich so, jetzt muss ich schreiben. So. Und das ist ja immer, du hast ja auch jetzt gerade ein Buch geschrieben, das ist ja ein Überwindungsprozess irgendwie. Und ich glaube, viele Leute, die haben so viel zu geben, die haben so viel Perspektive, aber da ist dieser eine kleine Funken, der manchmal fehlt, sich zu überwinden, gesehen zu werden. Das ist unser größter Wunsch und gleichzeitig unsere größte Angst. Dass viele Leute wollen gesehen werden und dann, wenn es soweit ist, knicken sie ein. So habe ich die Erfahrung gemacht.
Ja.
Ja.
Spannend. Wie lange hat es gedauert, als du dann mit YouTube angefangen hast, bis du die anvisierten 4.000 Euro im Monat verdient hast?
Also ich glaube, ich habe mit YouTube-Klicks fast nie viel mehr verdient oder also nie 4.000, weil ich habe mich nie auf Klicks fokussiert und ich war auch blöd genug, damals mich irgendwie in so ein YouTube-Management closen zu lassen, die dann 50% von meinem Umsatz gekriegt haben. Richtig dumm. Also ich war halt auch kein Unternehmer, muss man halt auch sagen, Mann.
Ja, du bist ja in die Rolle reingewachsen.
Ja, ich will auch heute sagen, ich bin mittlerweile, ich habe einiges gesehen und einiges verloren, um zu sagen, ich weiß, wie es läuft. Mhm. Aber ich bin immer noch nicht der Meinung, dass ich der typische Unternehmer bin. Ich bin einfach zu gemütlich dafür und habe zu viele Facetten, die mir wichtiger sind. Weißt du, so wenn ich so Gesundheit, Sport, Genuss, Reisen, Erotik, alles diese Sachen, die ich da so habe in meinem Leben, wenn ich die so alle mir anschaue, dann bleiben noch 4 Stunden pro Tag für Hustlen. So. Und früher waren es aber 10 bis 12 und Training. Und das war in der Zeit, wo ich dann halt Gas gegeben habe. Und ich glaube, so richtig, das erste Mal richtig verstanden, dass ich jetzt hier gerade Cash mache, ist, dass ich von meinem Affiliate-Partner, meinem Protein-Affiliate-Partner damals, die erste Abrechnung gekriegt habe und irgendwie 6.000 Euro für einen Monat mir bezahlt wurde. Ich so, was? Ich habe jetzt 6.000 Euro verdient? Nur mit Affiliate? Und dann im nächsten Monat waren es irgendwie 9.000. Und ich so, wow. So, und dann, als das Lean Bulk System gelauncht wurde, das Fitnessprogramm, habe ich dann ziemlich schnell in einem Jahr fast eine halbe Mio gemacht mit dem. Und das war mehr als der Typ, der in unserem Unternehmen, der Vice President in unserem Unternehmen, in diesem Komplex, der, man hat immer gesagt, der verdient 30.000 im Monat, Schweizer Franken. Mhm. Und ich war immer so, Alter, ich konnte mir nicht mal vorstellen, wie viel Geld das ist. Mhm. Und dann wusste ich so, ich habe dieses Jahr mehr verdient als der.
Ist das shit. War das dann der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich muss aus diesem Laden hier raus, oder?
Nee, das war ja zum Glück schon ein Jahr vorher.
Ah, also
ich war ja wirklich auch an dem Punkt, wo ich, das ist eben auch so, ich sage einfach wirklich so, Gottesfügung, kann man dem sagen. Einfach, ich habe auch gemerkt, da ist was auf mich wartet. Und wenn ich das jetzt nicht mache, ich werde es für den Rest meines Lebens bereuen.
Bereuen.
Ja.
Fühle ich, ja. Ja, krass. Okay. YouTube keine 4.000, aber dafür mit Affiliate. Mhm. Ach Gott, als ich mit Immotommy angefangen habe, da gab es auch ein Affiliate, wo ich gemacht habe damals, auch für Taylor, für Master Your Card.
Ja.
Da habe ich in einem Monat 60.000 gemacht.
Wow.
Und war dann auch so völlig perplex, ey. Und es war bei dem nächsten, also nachdem das war, 3 Monate später war eine Escape and Arrival in einem viel kleineren Format, da war ich noch nicht Speaker, da war ich dann Gast. Und dann hat er das als Case genommen, weil ich der beste Affiliate war, den er je hatte, irgendwie so. Und das waren halt einfach nur ein Short, also ein Kurzvideo und ein YouTube-Video, was wir faktisch gemacht haben. Und 2, 3 Stories vielleicht. Und da ist halt richtig viel reingekommen. Und dann kam halt 60.000 zusammen. Das war dann für mich auch so, was ist das denn?
Ja, und was mir das hat auch gezeigt hat, ich war schon immer so ein Typ, ich wollte immer das Beste in jedem Bereich finden. Mhm. Also das haben wir, vorhin haben wir über Parfums geredet. Ich bin akribisch, wenn es schon um Schokolade geht, um Kaffee geht, um Parfums geht, um gewisse, so ein paar Sachen, eben auch wieder Hyperfokus, da gehe ich so rein. Und ich glaube, die Leute spüren das bei mir. Ich glaube, deswegen ist auch heute, wenn ich irgendwas in die Kamera halte, wenn ich nicht mal Affiliate mache, die wollen wissen, was ist das, wo kann ich das kaufen, ich will das auch, weißt du?
Weil du so intuit bist.
Weil ich mich wirklich damit beschäftige, so, ich gehe da so tief rein und ich lasse mich auch nicht irgendwie verarschen, also ich bin auch sehr kritisch. Ich habe damals zum Beispiel so Videos gemacht, von den Supplements, die jeder genommen hat, wo ich gesagt habe, das ist absoluter Bullshit, das bringt dir gar nichts. So Glutamin zum Beispiel, habe ich damals ein Video gemacht, es ist immer noch online, so über Glutamin und Tribulus. Alles so Supplements, die Leute, die Bodybuilder so damals, auch die richtig krassen Professionellen, die so verkauft haben. Und ich habe gesagt, Leute, kauft es nicht, das ist absoluter Scam. Und das hat dann natürlich auch in der Oldschool-Bodybuilding-Szene für Furore gesorgt. Da war ich dann nicht mehr so beliebt. Aber ich habe einfach gesagt, Leute, schau mal, das sind die Studien, Glutamin nützt dir gar nichts. So kannst du, wenn du nicht gerade 50 Gramm nimmst und irgendwie Darminfekt hast, musst du es nicht nehmen.
Ja, weil du gerade Oldschool-Fitness-YouTuber sagst, ich habe ja vor ein paar Monaten im November in Hamburg den Johannes Lukas kennengelernt.
Cooler Typ.
Ja, richtig, richtig feiner Kerl. Kannte ich bis dato nicht persönlich, haben uns da kennengelernt gehabt, der ist sehr, sehr sympathischer Mensch. Ja.
Wobei der ist nicht ganz so Oldschool wie das, was ich gemeint habe. Der würde Glutamin nicht empfehlen.
Okay.
Also ein bisschen science-based ist er, also der hat schon auch genügend science-based.
Mhm.
Ja.
Verstehe. Interessant, okay. YouTube, Fitnessformat, Affiliate, deinen eigenen Kurs, den du dann gelauncht hast, 500.000, gute 500.000 im Jahr gemacht,
festgestellt, Jahr, ja.
Mehr verdient als der Vice President in der Firma.
Ja.
Du wolltest gerade was sagen?
Ja, das Witzige ist auch, damals habe ich noch Steuern, damals kamen dann noch die Steuern dazu.
Ja.
Und da habe ich zum Beispiel auch, weil ich gesehen habe, in der Schweiz kannst du, ist das Steuerjahr immer, wird immer abgerechnet Ende Jahr.
Mhm.
Und da habe ich gesehen, dass wenn ich jetzt in der Schweiz bleibe mit dem ganzen Umsatz, dann muss ich den besten Kanton finden. Und dann bin ich noch kurz umgezogen im November und habe irgendwie 80.000 Euro gespart. So, weißt du, und das war dann auch wieder so ein krasser, für mich so, wow. Das System ist einfach, wenn du nicht selbst dich damit beschäftigst.
Dann wirst du auseinandergenommen.
Genau, dann wirst du auseinandergenommen.
Ja, ist so.
Das ist immer so.
In der Schweiz ist es ja krass, weil du hast ja da von Kanton zu Kanton ein anderes Steuersystem.
Genau.
Das haben wir in Deutschland leider nicht von Bundesland zu Bundesland. Unser Steuersystem ist immer gleichbleibend, leider. Ja. Aber ich kenne das, weil deswegen gehen ja auch alle gerne in den Kantonzug.
Genau.
Weil
Schweiz
da,
im Kantonzug, ja.
Ja, weil da die Steuern am niedrigsten sind. Ja, und dann hat sich halt rausverschlagen irgendwann aus Deutschland, du hast dann festgestellt, so, hey, aus Deutschland, aus der Schweiz, weil du gemerkt hast, so, hey, das Thema Steuern fandest du nicht so sexy, wo du das erstmal so richtig Geld verdient hast. Und ich glaube auch, wahrscheinlich so, weil du eh so ein Typ bist, der sich anders gefühlt hat, wie die anderen, die dich da umgeben haben.
Ja, genau, ich hatte einen guten Freund in der Schweiz, das war der Patrick Reiser, den kennt man auch.
Ah, habe ich schon einige Videos auch gesehen mit euch zusammen. Ja.
Das, und ich bin immer wieder, ich hab die Wohnung noch gehabt, ein ganzes Jahr, 2014, 15, und immer wieder, wenn ich zurück in die Wohnung gekommen bin, habe ich so gedacht, warum bin ich hier überhaupt noch?
Mhm.
Und auch die Sachen, weißt du hast ja Sachen in deiner Wohnung, und ich habe immer mehr gemerkt, es besitzt mich. So, besitzt. Das war so die Erkenntnis für mich. Je mehr ich habe, desto mehr chaint es mich. Und dann war das erste Mal, wo ich wirklich so für mich realisiert habe, hey, wenn ich wirklich frei sein will, dann muss ich das einfach loslassen. Und das Einzige, was mich noch so ein bisschen provoziert hat oder so ein bisschen so, das war eben diese Aussage von dem Steuerberater auch, so diese, ja, was machst du denn, wenn? So, das, diese Idee, dass du da irgendwie noch eine Sicherheit hättest, wenn du in der Schweiz noch irgendwo eine Wohnung hast. Und darum habe ich noch über ein Jahr dann auch Steuern bezahlt, obwohl ich gar nicht mehr dort war. Ich war in Los Angeles im Sommer, habe immer trainiert, Gold's Gym, damit ich da zu den Besten, von den Besten lernen kann.
Das bringt mich gleich zum nächsten Punkt, wenn du sagst Los Angeles Gold Gym. Du warst ja Teil einer Doku mit Arnold Schwarzenegger, unter anderem Jackie Chan und noch viele andere Persönlichkeiten.
Ja.
Wie kam das denn zustande? So dieser random Misha Janjec aus der Schweiz, der dann Teil einer Doku ist mit ganz, ganz, ganz großen Namen auf einmal.
Ja, das war, weil ich halt mich entschieden habe, vegan zu werden, damals aus ethischen Gründen. Und dann einfach den Sport weitergemacht habe und einfach auch, glaube ich, der Erste war damals, der gesagt hat, ich probiere das jetzt einfach mal, weil damals haben halt auch alle wieder gesagt, das geht nicht, du kannst nicht vegan Bodybuilding-Meister werden oder überhaupt Muskeln aufbauen.
Mhm. Bist du heute noch vegan?
Ja. Ja, ich habe jetzt zwar letztes Jahr und dieses Jahr ein paar Mal Eier gegessen, weil meine Freundin, die ist, seit sie schwanger ist, wieder so ein bisschen auf Eier und auf Fisch so umgestiegen. Die war auch lange vegan und dann habe ich so gesagt, hey, weil viele Leute sagen, wenn du mehr als 10 Jahre vegan bist, dann irgendwann merkst du gar nicht mehr, wie, dass du was verpasst. Also es war schon so, als du verlierst langsam aber sicher so deine Kraft.
Mhm.
Und dann war ich so, okay, jetzt esse ich auch mal wieder Eier. So, und ich habe keinen Unterschied gespürt. Aber ja, das war, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie für, dass alle vegan werden sollen. Ich weiß, dass ich eine Ausnahme bin, weil bei mir funktioniert es einfach fucking gut. Ich habe nie irgendwelche Mängel gehabt. Aber damals war das eben eher noch anders, dass ich Angst hatte, dass ich meine Muskeln verliere. Und dann habe ich auch wieder ein Selbstexperiment auf YouTube gestartet. Hey Leute, ich mache jetzt 30 Tage vegan, ich guck mal, wie es läuft. 30 Tage gemacht, danach das Gefühl gehabt, hey, mir geht's richtig gut, ich mach's weiter. Und dann habe ich einfach nie mehr aufgehört. Und dann habe ich den Profi-Wettkampf gewonnen in Kalifornien.
Mhm.
Und da waren die halt dabei, diese Leute da von The Game Changers. Das war so eine Doku über vegane Profiathleten. Also die haben dann in jedem Bereich die besten Athleten gesucht, die halt vegan sind. Zum Beispiel so ein Djokovic, der ist ja, glaube ich, jetzt mittlerweile ist er wieder vegetarisch, aber der war zum Beispiel auch vegan sehr lange. Oder Lewis Hamilton. Also alles so Leute halt. Und ich war dann ein kleiner Teil der Doku. So. Bodybuilding war jetzt nicht gerade so der, es ist nicht so der, wie sagt man dem, ist nicht so der Sport, der jetzt gerade so am salonfähigsten ist. Also wenn du da halt braun gebrannt in einer kleinen Slip auf der Bühne stehst, ist ja eigentlich gar nicht wirklich ein Sport. Also Bodybuilding ist ja eigentlich ein Schönheitswettbewerb.
Mhm.
Der härteste der Welt, würde ich sagen. So, aber es ist ein Schönheitswettbewerb. Und du kannst auch nicht gewinnen. So. Du bist nicht der Schnellste oder der Stärkste, sondern du bist einfach der, der an diesem Tag von der Jury als den muskulösesten, ripptesten
begutachtet wird.
Ja, aber das ist eben, und da gab es auch immer wieder so Fälle, ja, der hätte eigentlich gewinnen sollen oder ja, die waren parteiisch. Ich habe dann immer so gemerkt, das war auch gleichzeitig auch das Ende meiner Karriere. Also als ich da gewonnen habe, Profi wurde, dann wusste ich so, ich will das gar nicht mehr machen. Das ist ja voll oberflächlich so. Mhm. Da habe ich gar nicht mehr geschockt danach. Und dann war da meine erste so Midlife-Crisis, die ich dann hatte, so Mitte 20 oder so.
Mitte 20 Midlife-Crisis.
Ja, wirklich, ohne Scheiß. Ey.
Ja, abgefahren. Und dann im Rahmen dessen haben die Doku gedreht, haben dich gesehen, haben dich mit eingebaut gehabt. Genau. Hast du dann auch persönlichen Kontakt zu den Stars dann auch gehabt? So
Mit Arnold hatte ich Kontakt, mit Lewis Hamilton indirekt auch ein paar Mal Kontakt, mit Pamela Anderson hatte ich Kontakt, die hat den Film mitfinanziert, die war da auch dabei, die ist auch vegan. Mhm. Die steht ja auch für viele gute Sachen heute noch ein. Die hat ja zum Beispiel komplett gesagt, sie macht nichts mehr
mit Make-up.
Das finde ich zum Beispiel, ich finde das gut. Mhm. Das ist eine starke Message, die vor allem in Kalifornien, wenn du da mal rumläufst,
wo alles gemacht
das,
ist.
Alter, das ist so krass. Also das kannst du dir echt nicht mehr vorstellen. Ja. Und die Pam, die hat mich dann sogar einmal eingeladen zu sich, um ihren Sohn zu coachen, einen Monat lang. Also mit der hatten wir dann, da gibt's auch Videos auf YouTube, ich mit Pam koche am Abend.
Nein.
Ja, ja.
Habt ihr heute noch Kontakt oder
Das hat sich mit der Zeit gelegt, ja. Die hatte jetzt auch wieder einen Freund. Mhm. Ich verarsch dich nicht. die Pam, die war super lieb, aber eben, also über, das ist eben so das Ding, wenn du einmal so in dieser Hollywood-Szene drin bist, dann merkst du, das ist mehr sehen und gesehen werden. Also jeder ist vor der Kamera so, jeder macht Fotos miteinander, aber so richtig connecten, weißt du, so tief, richtig, ist sehr schwer. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit irgendjemandem dort mich so tief verbunden habe, außer die zwei Produzenten, mit denen bin ich immer noch in Kontakt. Also krass. Der James zum Beispiel, mit dem rede ich immer mal wieder. Ja, und ja, aber es war eine schöne Zeit. Also ich würde nie wieder zurück wollen in diese oberflächliche Welt, aber ich habe es gebraucht, weil ich habe immer gedacht früher, als ich noch jung war, dass das Ziel sein soll. Weißt du, so,
dass sich das auch erfüllt.
Ja, kennst du Californication zum Beispiel?
Ja.
Mit Hank Moody? Mhm. Mit denen habe ich zum Beispiel auch in meinem Buch geschrieben. War für mich so mein Vorbild. Und dann zum Beispiel auch so zu sehen, so Dan Bilzerian und seine Party sind... Als ich da mal bei einer Party war und gesehen habe, wie oberflächlich das alles ist.
Bei Dan Bilzerian?
Ja. Das war zum Beispiel auch so ein Moment, wo ich so gecheckt habe, ich jage hier einer Fata Morgana hinterher. So, das ist zwar auf Social Media sieht das mega cool aus, was der macht, aber die Party an sich, die Leute dort, super oberflächlich.
Ja. Interessant. Ja. Wahrscheinlich hätte gern jeder junge Mann mit dir tauschen wollen. Auf einer Party von Dan Bilzerian dabei zu sein.
Ja, einmal kann man das machen. Also ich war nur an einer, ich hatte Glück, weil da war ich mit Patrick Reiser, habe ich die Produzenten kennengelernt von Dollar Beard Club. Das war so ein Startup, die sich so für Beard, so für Bartpflege eingesetzt haben. Mhm. Das war eben auch, wenn du halt in LA bist, dann lernst du halt die krassesten Leute kennen. Und die und Dan war dann halt so ein Investor von denen und dann haben die so eine Beard Party gemacht bei ihm, wo die das so gelauncht haben. Und das Geilste war die Afterparty. Oder so, beziehungsweise die After-After-Party. Also in LA ist witzig, da gibt es die House-Partys, die starten dann so zum Sonnenuntergang bis hin so zu 21 Uhr. Dann werden alle aus dem Haus rausgeworfen, damit es geputzt werden kann. Dann 21 Uhr gehst du dann schon in den Club meistens. Und der Club, der hieß Bootsy Bellows, das war dann schon viel geiler, aber da war es dann nicht mehr so oberflächlich. Da waren dann auch Leute, die nicht von der Party waren. Mhm. Da waren dann auch so die richtigen Leute haben alle getanzt und sich auch besoffen zum Teil. Aber in Kalifornien ist um 2 Uhr Schluss. Also 2 Uhr ist dicht. Jeder Club muss um 2 Uhr schließen. Okay. Und dann geht's wieder in eine andere Crib. Location. Die ist dann nicht mehr ganz so fancy in der Regel. Und das ist dann die After-After-Party. Und dort geht's richtig ab. Ja, dort geht's richtig ab.
Ja, crazy, okay. Aber wie ging es denn mit dem Verdienst dann für dich weiter? Du hast ja sicherlich auch deinen YouTube-Kanal, du musst ja dein Leben irgendwie finanziert haben zu dem Zeitpunkt. Weitergemacht, du hast einen Kurs gemacht, kamen da noch andere Dinge dazu, oder hast du das einfach so laufen lassen, dass du das, diesen Lifestyle ja auch in den USA zu sein, Kalifornien, LA, weiterführen kannst?
Ja, also ich habe nie eine Buchhaltung gemacht, als ich die Schweiz verlassen habe. Das war das letzte Mal, dass ich das offiziell noch machen musste. Ich weiß auch heute nicht, ob ich mehr verdiene oder als ich ausgebe. Ich habe keine Ahnung.
Aber irgendwie scheinst du damit über die Runden zu kommen.
Genau, es läuft. Ich spüre die Energie. Ich habe ein paar Sachen, da gebe ich sehr viel Geld aus, für Airbnbs zum Beispiel oder für Flüge. Aber Kleider, I don't fucking care, weißt du, so. Ich bin jetzt nicht so fancy. Die Uhr habe ich vor 15 Jahren, nee, 2014 habe ich die Uhr gekauft. Ich habe noch eine andere, that's it. So, ich brauche keine Uhren, ich zahle keine Steuern. Und damals hatte ich zwar noch ein Kleiderunternehmen, aber das war jetzt nie wirklich hardcore profitabel. Also das war so ein Aufbau. Wir haben zwar Millionen an Umsatz gemacht, aber wir hatten die falschen Leute an Bord. Wir hatten Leute, also der Geschäftsführer und der andere da, der CFO, die haben uns da, also das Geld war dann einfach plötzlich nicht mehr da. So, das habe ich auch in meinem ersten Buch alles so ein bisschen so aufgearbeitet. Also ich war der naive Unternehmer, der einfach vorne vor der Kamera das Zeug verkauft hat und gedacht hat, die hinten, die gucken dann schon. Aber die haben dann sehr schlecht gewirtschaftet. Zum Teil haben wir natürlich auch schlechte Entscheidungen getroffen. Es gab ja auch Shitstorms, kennst du ja jetzt mittlerweile auch.
Ja.
So, ich hatte so den ersten Shitstorm, das war richtig krass. Da hat so ein Typ uns aufgezeichnet, wie wir mit ihm geredet haben. Der wollte uns da Geld nicht bezahlen und dann hat er das irgendwie so aussehen lassen, als hätten wir ihn so gedroht, als hätten wir ihm so gesagt, wir bringen dich um, und dann wurde das geleakt. Der hat das voll so geschnitten, dass es so geklungen hätte, als wären Patrick und ich so voll die Mafia-Bosse aus der Schweiz. Und dann ging das sogar in die Zeitung und dann,
wow.
Also solche Sachen gab es auch. Ich hatte auch ein Supplement, ich war auch beteiligt an einer Supplement-Company, die gibt es auch heute noch. Und da habe ich mich zum Beispiel auch scammen lassen, weil ich den Vertrag nicht richtig durchgelesen habe und verstanden habe, dass ich gar nicht an den Umsätzen der Firma beteiligt bin, sondern nur, wenn die Firma verkauft wird irgendwann. Und dass ich bis heute nicht verkauft wurde, habe ich auch bis heute nichts davon gesehen.
Was war das für eine Company?
Profuel.
Ah, kenne ich.
Ja. Ja. Also die Sachen gab es auch und die haben so ab und zu ein bisschen Geld gemacht, aber ich würde sagen, das meiste Geld kam wirklich durch die ganzen Fitness-Online-Programme. Also da habe ich weitergemacht. Ich habe dann auch ein E-Book gebaut für Vegane, also so mit Rezepten. Ich habe einfach alles gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Ich hatte nie eine Strategie, ich wurde auch nie gemanagt von irgendeinem Management. Ich habe nie irgendwelche Werbedeals unterschrieben, die mir nicht selbst irgendwie gefallen haben. Also ich habe einfach immer mein eigenes Ding gemacht. So. Ja.
Und hast vielen Menschen vertraut.
Viel Geld verloren, aber auch viel gewonnen. So, weil auch
was denn?
Was ich gewonnen habe?
Ja.
Ja, also eben, schlussendlich habe ich ja trotzdem mit der Brand, zum Beispiel mit ProBro, wenn du jetzt mal guckst, die Kleidermarke, wenn du mal ProBro 2015 FIBO eingibst, das waren diese zwei, drei Jahre, wo wir mit diesen Kleidern um die Welt gereist sind und überall in jedem Gym der Welt waren und Party gemacht haben. Da haben wir eine Followerschaft aufgebaut von Männern, die auch heute noch zu mir kommen. Also ich war jetzt gerade in Südafrika und da kamen wieder 15 Dudes an so einer Party auf mich zu. Hey Misha, wegen dir habe ich damals mit Fitness angefangen.
So, crazy.
Ich hab zu meiner Freundin gesagt, der Grund, warum ich jetzt eine Tochter kriege, ist, weil ich schon so viele Söhne habe. Ist wirklich krass. Also wirklich, ich fühle mich wirklich jedes Mal wie so ein Vater, wenn so gut aussehende junge Männer zu mir kommen und sagen, hey, wegen dir habe ich damals mit dem Gym angefangen.
Stark.
So, das heißt, diese Kleidermarke, die war wie ein Vehikel, die meine
Person... Das damalige Person, Gymshark.
Ja, das hat meine... Ja, Gymshark, ich meine, ich war ja sogar vor meiner eigenen Kleidermarke bei Gymshark.
Ach, kurz. Krass.
Ja, da habe ich noch kein Geld gekriegt, sondern nur Kleider. Da war ich noch so... Das war noch so ein anderes Game. Da machst du... Heute kriegt ja jeder Influencer mit 200 Followern irgendwie, will ja 2000 Euro für einen Post. Weißt du, das war noch ganz anders. Da hast du es einfach gemacht, wenn du es fühlst. Das war noch nicht so berechnet und Business wie heute.
Ja, krass.
Ja.
Ja, dann hattest du drüben in den USA faktisch keinen Bock mehr auf diese ganze Oberflächlichkeit und hast gesagt, so nachdem du jetzt da Meister geworden bist bei dem Bodybuilding-Wettbewerb und dann hast du ja auch noch die Doku mitgemacht.
Genau.
Hast du dann auch gleich der USA den Rücken gekehrt so und gesagt, so boah, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr hier zu sein, Kalifornien, LA ist mir auch zu oberflächlich?
Ja und nein. Also ich habe mich verliebt in eine Frau aus Los Angeles, mit der ich dann 5 Jahre um die Welt gereist bin. Und der erste Stopp war dann Südamerika. Da nach diesem ganzen Shitstorm hatte ich dann irgendwie so gar keinen Bock mehr auf Social Media für einen Moment. Mhm. Weil ich so gemerkt habe, wie nicht nur oberflächlich es ist, sondern wie einfach die Leute auch zu manipulieren sind. Das habe ich damals so richtig gemerkt. Ist so, okay, die Leute, die lieben dich, aber wenn du irgendwas...
Falsch machst,
dann können sie dich auch hassen. Mhm. Und weißt du, all meine Freunde, jeder Mensch, der mich persönlich kennt, der hat mir geschrieben, hey Misha, erzähl mir mal, was da passiert ist, das würde mich mal interessieren. Oder hey Misha, wollen wir reden? Aber jeder, der mir nur gefolgt ist, ein blinder Follower war oder ein Fan oder wie du es auch immer nennen willst, die waren dann alle so, boah, krass. Ja. Weißt du, die haben das nicht hinterfragt. Mhm. Und Dann habe ich gesagt, ich mache mal so einen Social Media Detox. Und dann bin ich mit meiner Freundin nach Kolumbien, dann nach Costa Rica. Dann hatte ich dort meine erste psychedelische Erfahrung mit Pilzen. Und danach war alles anders, für immer. Also seither gibt es auch den Mischa von damals nicht mehr, der sich noch die Haare rasiert hat.
Und Moment mal, also durch deine Erfahrung mit Pilzen?
Ja.
Wer ist es gerade? Psycho?
Psychedelische Pilze.
Psychedelische
Pilze. Psilocybin.
Psilocybin.
Ja.
Die hast du genommen?
Ja.
Und das hat was mit deinem Wesen gemacht, sagst du?
Ja, es hat den Teil, der nicht echt war, umgebracht. Also der ist da am Meeresgrund versoffen. Ich war da im Wasser und hatte
der
dann...
Der Teil, der nicht echt war.
Ja, der Teil, der nicht echt war. Also der Teil, den ich auch, wenn ich jetzt auf die Videos gucke, der einfach noch so dieses Ego hatte, so dieses... Ich bin der Krasseste, ich bin der Bodybuilder, ich rasiere mir die Haare, ich weiß, wie es läuft, ich verdiene Geld, weißt du? Also ich habe die Videos genau deswegen auch online gelassen, weil ich mich immer wieder gerne auch erinnere, dass das ein Teil war und ich auch nicht mich schäme für diesen Teil. Aber ja, der ist da definitiv gestorben und es war auch nicht eine einfache, der hat sich auch gewehrt zu sterben, muss ich auch sagen. Also es waren 5 Stunden, wo ich da wirklich... gedacht habe, so, hey, warum passiert mir das jetzt? So, weil ich habe eigentlich gedacht, dass ich diese Pilze genommen habe, das wird voll lustig, weil ich immer wieder so gehört habe von Leuten, also eine Frau hat mir das mal erzählt, dass sie Pilze genommen hat und dann hatte sie den schönsten Schwumm im Meer ever. Also sie hat sich dann so eins mit dem Wasser gefühlt und ich so, wow, wenn ich irgendwann mal an die Chance komme, das auch zu machen, dann will ich das auch probieren. Weil früher hatte ich immer nur schlechte Stories über Pilze gehört, von Leuten, die aus dem Fenster springen und so. Mhm. Und als ich dann das eben an Costa Rica war, war es mega schön am Anfang. Da bin ich ins Wasser und hab geschwommen und war eins mit dem Meer. Aber dann, wenn du halt eins mit allem bist, dann ist halt der Teil, der denkt, dass er sich selbst ist, der ist dann plötzlich auch nicht mehr da. Weißt du, ich meine?
Mhm.
Also wenn du eins mit allem wirst, dann ist halt auch ein Teil der Illusion der Getrenntheit. Also ich bin ich, du bist du, hier, der ist da, weißt du, das geht dann so weg. Und da habe ich dann eben auch wirklich Panik gekriegt kurz, weil ich eben gedacht habe, okay, jetzt sterbe ich wirklich, weil jetzt bin ich ja eins mit der Natur. Und als ich dann zurückgekommen bin aus dem Wasser, habe ich dann meine Freundin gesucht. Ich hab auch Zeit, ist dann auch wie weggegangen. Also ich wusste auch nicht, wie lange ich weg war.
Mhm.
Meine Freundin war auch am Trippen. Die hatte nicht ganz so viel wie ich, aber die hat auch nicht mehr ganz so genau gecheckt, was läuft. Und dann war da so ein Typ am Strand, so ein Hippie, der da am Strand so Massagen verkauft. Der hat, also wenn du den so siehst, hättest, also ich persönlich, ohne auf Pilze zu sein, hätte ich den so gesehen und gesagt, nee, danke, ich brauche keine Massage von dir. So.
Mhm.
Aber weil ich halt in so einem verletzlichen State war, habe ich dem halt gesagt, hey Mann, Amigo, ich habe gerade Pilze genommen, ich weiß gerade nicht, was läuft hier eigentlich ab. Und der hat das direkt gespürt und dann habe ich gemerkt, dass dieser Hippie, wie man ihn jetzt nennen würde, eigentlich voll, ja, der war da und hat dann versucht, mir das alles zu erklären, was ich da gerade durchmache.
Mhm.
Und hat dann mir so ein bisschen so auch erklärt, so diese Illusion, die ich gerade durchschaue, von dem Leben, Erfolg, es einfach immer weiter schaffen, dass das eben alles irgendwann, dass das irgendwann leer wird, dass du da immer mehr spürst, wenn du das weitermachst, dass du da nicht wirklich zufrieden wirst. Mhm. Weißt du, was ich da so für mich erkläre, um es jetzt mal für die Leute vielleicht auch in Kontext zu setzen, mal weg von mir, sondern für alle hier. Wir alle haben gewisse Sachen in der objektiven Welt, also in dieser Welt, die wir begehren, oder einen Partner, ein Auto, eine Beförderung, einen gewissen Kontostand. Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch die Zigarette am Morgen oder das Dessert, die Schokolade, egal was es ist. Das Ding ist, immer wieder in dem Moment, wo wir diesen Sachen hinterherlaufen oder diese Momente, wo wir haben, wo wir die Zigarette rauchen, wo wir ein Ziel erreichen, in dem Moment fühlen wir uns ganz kurz super gut. Es ist dann so, ach ja. Und dann merken wir aber, dass sich nichts verändert hat eigentlich. Das ist eigentlich immer wieder alles gleich. Und ein Teil von uns, je älter wir werden, merkt dann irgendwann auch, hey, jedes Mal, wenn ich etwas erreiche, was ich mir als Ziel gesetzt habe, werde ich enttäuscht. Das ist immer so eine leichte Enttäuschung. Und ich glaube, wir alle müssen...
Es ist immer nur der Weg, genau, der interessant ist. Und wenn du am Ziel angekommen bist, dann merkst du sehr, sehr oft, hoppla, es erfüllt mich gar nicht so, wie ich dachte.
Genau, genau. Und das war für mich halt hart, das zu realisieren, weil ich war halt so, ich hatte halt das Geld verdient, ich hatte die beste Freundin, ich hatte den Profititel und habe aber gemerkt, irgendwas fehlt immer noch. Und zwar der Frieden und die Glücklichkeit, die aus mir kommt. So. Mhm. Und die ist eben nicht in der objektiven Welt zu finden, von mit irgendwelchen materiellen Sachen. Und das hat dann mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt, weil ich dann zum ersten Mal realisiert habe, jetzt weiß ich auch, warum ich nicht mehr auf Social Media gegangen bin, weil diese Follower und diese Klicks, das auch nicht das war, was ich wollte.
Was dich glücklich macht.
Und das war dann die Geburtsstunde von The Chainless Life, also von meinem jetzigen Unternehmen, das und dem Buch, was danach entstanden ist. Da habe ich dann für mich so gesagt, wenn ich wieder auf Social Media gehe, dann muss ich zuerst mal ein Buch schreiben und den Leuten erklären, warum ich heute die Leute versuche zu inspirieren. Nämlich nicht mehr, um mir zu folgen und erfolgreich zu werden, sondern um irgendwann nicht mehr auf Social Media zu sein, sondern das Leben zu leben. Mhm. So, ja. Und seitdem habe ich auch nicht mehr so viele Follower. Also ich hatte früher fast 1 Million Follower. Und ich sage immer wieder, hey Leute, folgt mir nicht. Lebt euer Leben. Deswegen jedes Mal, wenn ich Follower verliere, ist es ein Erfolg für mich.
Interessanter Ansatz. Die meisten würden Depressionen kriegen, die Creators, wenn sie Follower verlieren. Ja, ich habe auch gesehen, dein Misha Janjetz-Kanal, der hat seit 9 Monaten kein neues Video mehr bekommen.
Ja.
Und Chainless Life erst vor ein paar Stunden.
Ja, das ist mein Podcast, ja.
Genau. Und hat das einen bestimmten Grund für dich, dass du gesagt hast, so hey, den Misha Janjetz-Kanal, ich fühle das auch nicht mehr, diese Art von Videos weiterzumachen. Hast du da einen bewussten Cut reingebracht?
Mhm. Ja, da gab es schon mehrere Cuts. Ich habe vor 1 Jahr, wollte ich unbedingt mal wieder was dokumentieren. Mhm. Da hatte ich versucht, ich habe jetzt mich sehr viel mit Tantra beschäftigt und Spiritualität. Ich weiß nicht, wie tief wir da rein wollen, aber ich habe einfach gelernt, Körperenergie zu lesen in mir selbst. So, was will ich wirklich? Was habe ich das Gefühl, ich brauche? Und was ist echt? Mhm. Wo ist das Wollen echt und erfüllt mich? Und wo ist es eher so ein needy Verlangen, was mich eben dann immer wieder enttäuscht? Mhm. Und da habe ich eben auch gemerkt, hey, du kannst ja auch Diäten und Gewicht verlieren und immer wieder gucken, habe ich wirklich Hunger oder habe ich nur gerade Appetit? Und auch die sexuelle Energie, ich habe zum Beispiel den Hunger schon sehr früh gemeistert. Also wenn du mal guckst, ich bin immer lean. Und für die meisten Menschen ist es so unmöglich. Wie kannst du immer lean sein? Ich liebe die Schokolade oder ich muss einfach essen. Mhm. Und für mich war das so, ich habe das irgendwie geschafft, das in den Griff zu kriegen. Aber was ich nie geschafft habe über die letzten Jahre, was mich auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, ist das mit der sexuellen Energie. Das habe ich nie hingekriegt. Also es gab immer Momente, da ich war in einer Beziehung, ich habe die Frau geliebt. Aber wenn die falsche Frau zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort vorbeigekommen ist, dann war ich wie hilflos ausgeliefert. Also wenn eine Frau mich verführt hat oder die richtigen Buttons bei mir gedrückt hat und ich fand die geil, ich konnte nicht Nein sagen. So wie gewisse Leute am Abend nicht Nein zu der Eiscreme sagen können, konnte ich nicht Nein zu gewissen Frauen sagen. Und letztes Jahr wollte ich eben mit diesen Tantra-Shred-Videos den Leuten zeigen, wie du sozusagen diese sexuelle Energie, wenn du das Gefühl hast, du verlierst die Kontrolle darüber, wie du sie nutzen kannst, um noch krasseren Fokus zu kriegen. Also das heißt, statt sozusagen die Energie zu verlieren oder sie einer Frau zu geben, kultivierst du sie mit deinem Atem, indem du tief in deine Eier einatmest und cool bleibst, sozusagen. Also cool bleiben. Und das fand ich so wichtig, diese Message fand ich so wichtig, diese 3 Videos, das waren, glaube ich, so 3 oder 4 kostenlose Videos, wo ich gesagt habe, das muss in die Welt. Wenn ich morgen sterbe, wäre es schade, wenn ich das nicht einfach mal mit den Leuten einfach geteilt habe. Aber sonst mache ich Podcasts, weil, wie du auch, ich liebe es zuzuhören. Ich liebe es, Menschen zuzuhören, die einfach ganz eine andere Lebenserfahrung als ich gemacht haben und von denen zu lernen. Und ich will gar nicht mehr die ganze Zeit, ich fühle mich auch nicht so wie so ein krasser Experte. Ich habe früher immer gedacht, so ja, Experte sein ist was Geiles. Dann habe ich gemerkt, das ist voll langweilig, weil du redest immer über den gleichen Scheiß. Ich meine, jetzt bin ich gerade richtig on fire, weil ich habe ein Buch rausgebracht und du bist jetzt erst der 4. Podcast, den ich mache. Und ich habe immer noch das Gefühl, ich bin noch frisch, weil ich habe schon so lange nicht mehr geredet über mein Leben und über meine Erfahrungen.
Ja.
Aber ich weiß genau, wenn ich jetzt 20 Podcasts machen würde, irgendwann würde ich sagen, scheiße, ich habe gar keinen Bock mehr, die gleiche Scheiße immer wieder zu erzählen.
Ich fühle das. Also ich habe jetzt auch lange, lange Podcasts oft abgesagt, weil ich gesagt habe, ich kann mich selber nicht mehr hören.
Genau.
Die gleiche Sülze immer zu wiederholen. Und ich glaube, die Leute sind auch irgendwann satt davon, meine Geschichte zu hören. Also irgendwann ist doch auch mal gut, weil das, was ich jetzt gemacht habe, ist keine Rocket Science. Und ich habe es halt sehr oft erzählt, deswegen kann ich es verstehen. Aber wenn du jetzt das ganze Fitness-Thema schlussendlich runtergefahren hast, ja, und wahrscheinlich auch dann entsprechend die Kurse zum Thema Fitness, von was lebst du denn heute dann? Also wie gestaltest du heute dein Income? Mhm.
Also ich versuche so transparent wie möglich zu sein. Oder ich habe eigentlich nichts zu verstecken, aber ich habe wirklich sehr gutes Geld gemacht in der Fitnessindustrie mit den Kursen. Und bevor ich den Fitnessmarkt verlassen habe, habe ich in ein Startup investiert, das mittlerweile immer noch wahrscheinlich ein Startup ist, aber mittlerweile hat es 140.000 aktive Nutzer. MyFitCoach ist eine App, die sicher jeder schon mal gesehen hat. Also wir sind auf der ganzen Welt mittlerweile. Ist ein AI, also künstliche Intelligenz basierter Coach auf dem Handy, der dir einfach Ernährung und Training regelt. Also wenn du das Gefühl hast, du hast keinen Bock, das selbst rauszufinden, du willst nicht Studien lesen, du willst einfach ins Training gehen und trainieren und richtig trainieren. Und du willst, wenn du willst, ich mache zum Beispiel nur Training, ich habe Ernährung ist für mich intuitiv, da brauche ich keine Zahlen mehr, aber es hat auch alles, was Ernährung betrifft, drin. Und das war vor 6 Jahren oder vor 7 Jahren sind die auf der FIBO auf mich zugekommen. Nicht nur auf mich, sondern auf viele verschiedene erfolgreiche Influencer und die hatten alle Schiss. Weil die haben, damals ist AI ja noch gar kein Thema gewesen vor 7 Jahren, aber die haben damals irgendwie schon, also ich habe damals schon gewusst, wenn das schon nur 10% von dem kann, was die sagen, dann wird es die komplette Fitnessbranche auseinandernehmen. Das wusste ich damals schon. Und das Gute war, dass ich der einzige Influencer war, der scheinbar das Produkt ernst genommen hat und auch keine Angst hatte, dass es eine Konkurrenz wird, weil ich eh keinen Bock mehr hatte, den ganzen Scheiß selber zu machen.
Ja.
Und ich habe dann gesagt, hey Jungs, lasst uns zusammen was machen. Das heißt, ich habe da investiert in die App. Und jetzt kommt das Spannende, also ich versuche so transparent wie möglich zu sein. Ich bin an dieser App beteiligt. Ich habe zusätzlich dazu durch meine ganzen Mentorings die letzten Jahre, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, aber ich begleite Menschen auf dieser Transition von dem alten Leben, wo man eben noch so, ich sage jetzt mal so in diesem alten System ist, hin zu einem neuen Leben. Gewisse Leute bleiben auch in Deutschland, also meldet sich jetzt nicht jeder ab, aber viele Leute, die sozusagen merken, sie sind an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie wirklich nochmal hinschauen wollen und mehr wollen, die kommen dann zu mir, entweder in ein Gruppencoaching oder in ein 1:1. Mit denen reise ich dann auch ein bisschen, mache mit denen so Out-of-the-Comfort-Zone-Erfahrungen und die bezahlen mich und war immer so mein Standard-Einkommen die letzten Jahre. Und das hat mir dann auch 2019, 2020 ermöglicht, mein Haus in Thailand, meine Villa zu kaufen, die auch jetzt gerade vermietet ist. Da kriege ich dann natürlich auch wieder ein bisschen, also das ist mein Immobilienprojekt. Das sind 1500 Quadratmeter an der Klippe in Koh Phangan.
Stark.
Mega schön. Also wenn du irgendwann mal nach Thailand kommen willst, melde dich. Schau dir mal die Bilder auf Instagram an. Five Elements Villa.
Geil.
Das heißt, ich habe gute Investments gemacht. Und in meinem Kopf sage ich jetzt einfach immer, also die Villa hat sich zum Beispiel verdoppelt seit 2019 vom Preis. Wir haben sie jetzt noch nicht verkauft, das steht jetzt gerade offen, weil ich habe sie damals mit meinem Geschäftspartner zusammen gekauft. Das Unternehmen wollen wir jetzt auch nicht verkaufen, MyFitCoach als Beispiel, aber es sind halt 140.000 Nutzer, das ist nicht wenig. Die zahlen jeden Monat Geld und es werden immer mehr. So. Und in meinem Kopf ist es jetzt halt so, hey, das habe ich und ich tue jetzt einfach so, als kommt es gut. Also in meinem Kopf ist es so, ich habe jetzt nicht irgendwie Millionen auf dem Konto, aber ich habe genug Geld auf dem Konto, damit ich gut leben kann. Und im Kopf habe ich halt so, hey, jetzt habe ich gerade wieder einen Bitcoin gekauft bei 53.
Ja, der ist einfach mal um die Hälfte gedroppt.
Ja, habe ich gedacht, bei 53 also hat es eine Auto-Order bei mir ausgelöst. Ich habe gesagt, okay, jetzt kaufe ich mir einen Bitcoin. Ich habe ein anständiges Portfolio bei Swissquote. Also ich habe so ein bisschen so, sagt man dem, Aktien. Aber ich bin da auch nicht so der Profi drin. Also ich mache das einfach sehr intuitiv.
Also das überall so ein bisschen
genau.
Und es reicht dir, was reinkommt auch.
Genau, aber ich verdiene jetzt nicht krasses Geld oder so.
Okay.
Ja.
Was verdienst du denn so in einem Monat, wenn du sagst?
Ich weiß es nicht.
Achso, du trackst es ja gar nicht.
Ja, aber also letztes Jahr war das erste Jahr seit 2019, wo ich wahrscheinlich ziemlich genauso viel ausgegeben, wie ich verdient habe. Weil ich habe sehr viel an meinem Buch geschrieben und dafür habe ich keinen Cent verdient, sondern eigentlich nur ausgegeben. So, ich habe sehr viel Geld ausgegeben fürs Buch und nichts verdient. So. Das letztes Jahr, auch weil ich mit meiner Freundin um die Welt gereist bin, ich wollte meine Freundin so richtig gut kennenlernen, bevor wir Eltern werden. Und da habe ich einfach auch sehr viel Geld ins Reisen investiert. Und das war, glaube ich, so ein Break-Even-Jahr. Aber sonst, die letzten Jahre, also ich würde sagen, wahrscheinlich mindestens 150.000 im Jahr, vielleicht 300.000. In der Fitnesszeit war es wahrscheinlich mehr. Also da habe ich auch mit Affiliate noch viel Geld gemacht. Mhm. Aber letztes Jahr würde ich sagen, wahrscheinlich nicht mehr als 150.000, vielleicht 200.000.
Gut, wenn du jetzt überlegst, also wenn man jetzt so hier deutsche Umsatzzahlen von irgendwelchen krassen Unternehmern sieht, dann klingt das jetzt nicht viel.
Aber steuerfrei.
Ich wollte es gerade, genau, das ist ja der wesentliche Punkt. Wenn du jetzt 150.000 steuerfrei hast, das ist ja 300.000 deutsches Umsatzgeld.
Wahrscheinlich,
ne? Ja. Oder sogar mehr, wenn ich noch Umsatzsteuer drauf rede, dann bist du über 360.000.
Genau.
150.000 steuerfrei, dann bist du für dich alleine nur verantwortlich gewesen. Ne? Also du hast dann ungefähr 12.000 Euro im Monat zur Verfügung für dich selbst, ohne dass du irgendwie was auf die Seite legen musst für Steuern, Co., keine Ahnung. Das heißt, es ist eigentlich vernünftiges Geld, ohne dass du dir ein Bein rausreißen musst.
Genau, und das ist es eben. Weißt du, aber das ist das, was ich war 5 Jahre in einer Beziehung mit einer Frau und ich habe mein Business damals aufgebaut und viel mehr verdient. Aber sie war nicht glücklich, ich war nicht glücklich. Ich musste damals mein ADHS-Medikament nehmen, dass ich überhaupt durchziehen kann, 10 bis 12 Stunden. So, jetzt vorletztes Jahr habe ich ein Video gemacht über ADHS und Ritalin.
Das habe ich noch gesehen,
Das wollte ich auch in die Welt tragen, weil ich schwöre es euch, ich war noch nie in meinem Leben so erfolgreich und gleichzeitig so unentspannt. Ich konnte nicht mal sagen, dass ich nicht glücklich war, aber ich war so angespannt. So, weißt du, ich hatte so ganz komische Gefühle in mir, die ich gar nicht richtig verstehen konnte. Und das war alles, weil ich einfach viel zu viel gearbeitet habe. Und mittlerweile bin ich so, hey, ich kann es eh nicht mitnehmen ins Grab. So. Jetzt natürlich mit der Tochter merke ich schon, es kommt wieder so ein bisschen ein Bedürfnis hoch, Planbarkeit zu haben. So, was könnte das bedeuten für die nächsten paar Jahre, auch mit Schule und eben auch der Tatsache, dass ich zum Beispiel super gerne in Südafrika leben würde, zusätzlich dazu. Aber da muss ich auch nichts kaufen. Also ich bin auch kein Fan von Kaufen, muss ich sagen. Ich habe jetzt zwar einmal gekauft, das war wahrscheinlich für dich.
Es verpflichtet halt.
Wenn du das jetzt hörst, oder kaufst du dir für 2 Mio eine Villa in Thailand, die du nicht finanziert kriegst. Also es ist alles Eigenkapital, was da reingegangen ist.
Jesus.
Kein smarter Move, oder?
Nee.
Aber weißt du, ich wollte
Aber du die kannst Villa. Halt auch nirgends auf der Welt gefühlt so hebeln wie in Deutschland. Ja. Ne? Also das, diese Gedankengut im Ausland irgendwie 90% von der Bank zu holen, 10% selber, das funktioniert halt nicht.
Aber so eine Villa hättest du halt auch in Deutschland nie gekriegt für das Geld.
Glaube ich dir. Also wenn du 2 Millionen in Thailand gezahlt hast, dann will ich gar nicht wissen, was du da hingezimmert hast.
1,8 Millionen.
Ja,
also aber jetzt mittlerweile nach Inflation wären es wahrscheinlich 2.
Ja. Und du hast ja, die hat sich ja gedoppelt, hast du gesagt.
Ja, also wir hatten sie für 4 Millionen jetzt drin und sie wurde nicht verkauft. Und jetzt kriegen wir ja zum Beispiel super viele Angebote so für 3,5 rein.
Was ja auch schon krass
ist. Was auch nicht schlecht ist.
Ja. Okay, abgefahren. Wann kam denn der Moment so... Das ist ja krass, so wenn man so deinen Weg sieht. Pilze war ja ein großes Thema. Und du bist ja dann komplett weg von deinem Fitness-Ding, was die Offensive ja war.
Ja.
Dann, wie gesagt, vor 9 Monaten hast du ja auch dein letztes Video hochgeladen auf dem Misha Jan jetzt Kanal und bist dann gefühlt so komplett in diese Spiritualität übergegangen. Jetzt habe ich vorhin auch gehört, du hast ja Leute gementort. Mhm. Ja, du hast sie begleitet, ihr altes Ich abzulegen, ihr neues Ich kennenzulernen. Ist Bestandteil
ihr
dieses
ich.
Ihr echtes Ich. Ist Bestandteil dieses Mentorings, dass sie erstmal Pilze essen müssen oder funktioniert das ohne Pilze?
Es funktioniert am Anfang auf jeden Fall auch ohne Pilze.
Mhm.
Ich kann auch mit, also ich würde mal sagen, von den ganzen, also ich habe mit 700 Kunden in Gruppen gearbeitet und mit circa 15 Leuten live, also wirklich live über mehrere Tage, durch diese Initiation kann ich sagen, ja, mit der Hälfte habe ich dann auch psychedelische Erfahrungen gemacht. Aber mit der anderen Hälfte hat es schon nur gereicht, mit einem anständigen Blickkontakt und ein paar Autosuggestionen ins Unterbewusstsein einzusteigen und das herauszufinden.
Wie lange hast du dann die Person begleitet? Über welchen Zeitraum?
In der Regel ein halbes Jahr.
Halbes Jahr.
Mit Integration, ja.
Okay, was hat das gekostet zu dem
Zeitraum? 33.000.
33.000.
Ja. Also dann? Mit dann auch bei mir in Thailand, in der Villa.
Okay.
Ja, also Full Service.
Wie lange waren sie dann bei dir?
5 Tage.
5 Tage.
Ja.
Abgefahren. Wie war die Resonanz, wenn ich jetzt dieses Mentoring durchgegangen bin, um mein echtes Ich kennenzulernen, wie du es jetzt ausdrückst? Wie war so der Querschnitt von den über 700 Teilnehmern? Was ist mit den Leuten passiert, wenn sie aus dem Mentoring rausgegangen sind?
Also die krassesten Erfolge sind zum Beispiel für mich jetzt Lukas, der damals mit 18 der jüngste Kunde war, der jetzt mit mir mein Buch zusammengeschrieben hat.
Ach krass.
Ja. Also das ist ein unglaublich talentierter Mensch. Ich glaube, ich kenne niemanden mit einem echten IQ von über 140, also wo ich weiß, dass er über 140 ist. Das würde er jetzt zwar hassen, dass ich das öffentlich sage, aber ich weiß auch, dass er einen ultra hohen IQ hat. Und ich habe einfach gesehen, wie er limitiert war durch die Idee, er muss jetzt studieren und er muss da irgendwelche, weißt du, irgendwelche, und der hat dann einfach jetzt das krasseste Leben. Der wohnt auch in Kopangan, der ist Unternehmer, der, also viel, ich würde mal sagen, einige werden Unternehmer, aber nicht die, also ich habe nicht so ein, ich mache dich zum Unternehmer-Coaching. Ich kann auch niemandem sagen, was kommen wird. Ich kann dir nur versprechen, dass du mit dir selbst im Reinen sein wirst, dass du deiner inneren Stimme wieder vertraust und ihr folgst und dass du wirklich dein Leben selbstbestimmt lebst. Das ist mein Versprechen. Dafür bin ich da, dass du weißt, was deine wahre Natur ist, dass du auch gar nicht mehr an irgendwas glauben musst, weil du selbst weißt, du erfährst es. Und ich meine, ich mache auch genügend Videos kostenlos, weil die Leute das auch so schaffen. Also es gibt 700 Leute, die haben bezahlt für meinen Service, aber ich habe auch viele Leute, die habe ich kostenlos dorthin gebracht. Also ich will auch gar nicht, mir geht es auch schon lange nicht mehr ums Geld. Das ist ja das Schöne bei mir wirklich. So, ich kann, komm zu mir, wenn du Bock hast, schau es dir an, weißt du. Jetzt gerade auch das Buch, das ist für mich jetzt nochmal ein nächster Schritt, weil ich dort zum Beispiel zum ersten Mal auch über die Themen spreche, die mich beschäftigt haben, obwohl ich schon sehr viel weiter war. Also in der Zeit, wo ich halt auch schon Leute gementort habe im Bereich aus dem alten Leben aussteigen, hatte ich immer noch meine eigenen Ketten im Bereich Liebe und Beziehungen. Eben dadurch, dass ich zum Beispiel nicht treu war in meiner Beziehung oder dass ich Wünsche hatte, die ich nicht wusste, wie ich sie meiner Freundin kommunizieren konnte. Also ich habe zum Teil Sachen, die wollte ich.
Das passiert zum ersten Mal, seitdem wir drehen. Es ist noch nie vorgekommen.
Passt schon.
Spannend.
Also es gab zum Beispiel Sachen, die wollte ich und ich hatte keinen Mut, meiner Freundin zu sagen, die will ich wirklich, weil ich Angst hatte, dass sonst die Beziehung zerstören könnte. Und das waren dann so Themen, wo ich eben auch gemerkt habe, so wow, ich habe immer wieder Kunden in meinem Mentoring, denen kann ich alles, über alles, die konnte ich in jedem Bereich coachen, aber in dem Bereich habe ich immer gemerkt, da war ich selbst noch nicht so weit. Und deswegen habe ich mich auch jetzt die letzten 2 Jahre aus dem Mentoring rausgezogen, habe keine Mentorings mehr gemacht, 2 Jahre lang, kein Geld verdient in diesem Bereich, deswegen war letztes Jahr auch nicht so ein gutes Umsatzjahr, um dieses Buch zu schreiben, weil ich einfach auch jetzt hier wieder mit 22 Euro den Leuten zeigen will, schau mal, das habe ich alles gelernt und da ist alles drin, also ich habe nichts zurückgehalten, das sind Sachen in diesem Buch drin, die würde, vor 5 Jahren hätte ich gesagt, ich hoffe, dass die nie ans Licht kommen, weil das wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte, wenn das irgendjemand erfahren würde. Und ich habe sie ins Buch geschrieben. So. Also entweder das Buch wird ein Erfolg oder ich werde gecancelt. Und dann...
Das Risiko gehst du ein.
Ja, das gehe ich wirklich ein. Weil wenn ich gecancelt werde, ist es auch okay.
Spannend.
Weil dann habe ich mit meiner Tochter wieder ein Privatleben. Weißt du, dann kann ich mich komplett aus der ganzen Scheiße zurückziehen.
Bei mir hat sich gerade noch eine andere Sache im Kopf zusammengebraut, wo ich dachte so... 700 Leute mal 33.000 Euro.
Nee, sorry, jetzt muss ich korrigieren. 33.000 Euro ist nur für die Leute, die zu mir kommen, 1:1.
Ah.
Das Gruppencoaching ist 5.000 Euro.
Okay, weil ich war da so kurz beim Hochrechnen schon. Ja.
Beziehungsweise es war 5.000 Euro, mittlerweile biete ich es für 3.000 an. Okay. Aus persönlichen Gründen auch wieder, weil ich einfach merke, dass ja, das fühlt sich jetzt gerade wieder stimmiger an für mich.
Vom Pricing her.
Ja. Ja, weil 5.000 Euro, das, wir hatten 700 Leute, es hat bei 2 angefangen, 2019 habe ich bei 2 angefangen, dann war es 3, dann war es 4, dann war es 5, dann haben wir es kurz auf 6 hochgehoben und dort habe ich dann schon so gemerkt, irgendwie, da sind dann die Leute mit zu viel Erwartungen auf mich zugekommen. Also, um es vielleicht jetzt nochmal zu erklären, je mehr jemand dich, also, ich weiß nicht, verkaufst du Coachings?
Hatte ich, aber ich habe es sein lassen.
Okay. Das ist jetzt nur meine Erfahrung. Ich will jetzt niemandem sagen, dass es bei dir auch so ist. Aber ich als Coach kann sagen, wenn jemand sehr viel Geld dir bezahlt, dann, egal wie stark du kommunizierst, die haben irgendwelche Hoffnungen.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, es gibt einen gewissen Betrag, da haben gewisse Leute das Gefühl, du bist dann ihre Bitch. Die können dann irgendwie von dir verlangen, was sie wollen. Das gibt immer wieder so, es gibt so einen Kindergärtnerpreis, wo du dann so wie zum Kindergärtner wirst, wo du dann denen alles, die wollen dann alles von dir. Und ich habe einfach gemerkt, ich nehme lieber ein bisschen weniger und kann dafür noch klarer sagen, hey, du kriegst hier mehr als genug. Weil das, was ich dir hier beibringe und das, was ich dir hier zeige, das ist locker. Also ein Leben wert. In meinen Augen ist es unbezahlbar, was ich dir hier beibringen kann, weil da kannst du auch keinen Umsatz dran heften. Es ist ein Lebensgefühl, das dich nie wieder verlassen wird, wenn du es einmal hast. Aber Trotzdem muss ich sagen, dass ich eben auf gewisse Leute hatte ich dann keinen Bock mehr. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch bei meinem 1:1 jetzt an einem Punkt, wo ich mit den Leuten meistens auch selber spreche. Also da habe ich nicht nur einen Closer, der sagt, okay, hast du 33.000, hast du die Zeit, and that's it, sondern ich gucke dann nochmal so, hey, will ich den überhaupt in meine Villa einladen? So, weißt du?
Auch ein wichtiger Punkt.
Ja, und was ich zum Beispiel bei meinen 1:1-Kunden eben mache, warum es auch 33 ist, ist, weil ich dort natürlich nicht nur das alles online mache, sondern mit den Menschen auch körperliche Transformationen mache. Also eben Körpertransformationen durch Atemübungen, durch Meditation. Und ich trainiere die auch im Gym. Also da haben zum Beispiel die meisten Dudes richtig Bock, so vor allem
mit dir eine Session zu schieben.
Ja, also wenn du halt mit 55 100 Mio auf dem Konto hast und alles irgendwie läuft, aber irgendwie läuft es bei dir nicht und vielleicht auch in der Beziehung nicht, dann ist das Einzige, was du willst, ist halt wieder gut aussehen, fit sein. Ja. Und da habe ich halt auch die Codes, also da weiß ich halt, was ich mache. Das heißt, es ist etwas, das will ich nie wieder online verkaufen müssen, weil es gibt eine App, für 10 Euro im Monat kannst du dich coachen lassen, weißt du, von der AI.
MyFitCoach.
Ja, also bis zum Start. Aber wenn du bei mir bist, dann muss ich dich auch challengen. Also da muss ich dich auch in die Knie, muss ich wissen, auf welchem Holz du geschnitzt bist. So.
Ich stelle mir jetzt vor, ich gehe jetzt in ein Mentoring, um ein echtes Ich kennenzulernen. Mhm. Wie ist deine Vorgehensweise, um mein echtes Ich zu erreichen oder es hervorzuholen und mein unechtes Ich sterben zu lassen?
Mhm. Wollen wir es mal testen?
Ja.
Okay, geil. Tommy, wer bist du?
Ich bin Tommy.
Du bist Tommy. Warst du schon immer Tommy?
Ich glaube, ja.
Ja, das heißt, wann ist Tommy entstanden?
Bei meiner Geburt.
Und wusstest du damals schon, dass du Tommy bist?
Nein, da habe ich noch nicht klar denken können, beziehungsweise noch keine Gedanken fassen.
Okay, das heißt, Tommy ist eigentlich nur ein Gedanke.
Ja.
Spannend. Und was wärst du denn, wenn der Gedanke Tommy nicht da wäre?
Wenn der Gedanke Tommy nicht mehr da wäre, was wäre ich dann?
Ja.
Dieser Körper, der hier sitzt.
Aha. Wie hat der Körper vor 10 Jahren ausgesehen?
Schlechter als heute.
Schlechter als heute.
Tatsächlich, wenn ich alte Bilder ansehe, bekomme ich von meinen Mitarbeitern immer gesagt, dass ich ein Glow-Up hingelegt habe in den letzten 10 Jahren.
Okay, dann hast du deinen Körper gut behandelt.
Ja, und mein Äußeres, visuell, weniger Haare geworden, sieht aber besser aus, all in all. Die Brille hat sich verändert, die Energie hat sich verändert, das Auftreten hat sich verändert. Das Selbstbewusstsein ist gestiegen und das Auftreten hat sich verändert. Dementsprechend auch eine andere Präsenz noch als vor 10 Jahren.
Mhm. Das heißt, wenn du dieser Körper bist, dann würdest du sagen, dass wenn dieser Körper nicht mehr da ist, du auch nicht mehr da bist. Ist das dein persönliches?
Vermutlich, ja.
Vermutlich.
Ja. Außer es gibt noch eine Form von meiner Seele oder einen Geist, dann würde es mich noch geben.
Genau. Und wo könnte der jetzt gerade sein?
Ich weiß nicht, ob der in mir ist oder mich umgibt. Jetzt gehen wir in die spirituelle Ebene über. Mhm. ich kann es nicht definieren, ob es in mir oder um mich ist. Mhm. Aber irgendwo dürfte er schon sein.
Genau, das ist die große Frage. Ist er jetzt gerade?
Ja.
Mhm. Woher weißt du das?
Ich spür's.
Wie spürst du's?
Oh, das ist in den letzten Jahren sehr viel gekommen. Wenn ich so aufgehört habe, immer nur rein rational zu denken und angefangen habe, so ein bisschen auf mein Bauchgefühl mehr zu hören und vielleicht gewisse Zeichen wahrzunehmen, die dir das Leben sendet, die wir Menschen gerne ignorieren, weil wir ja ach so beschäftigt sind in unserem Alltag. Und du vielleicht einfach mal einen Gang runterschaltest oder runterschalten musst, um vielleicht andere Sachen wahrzunehmen, was du denkst wahrzunehmen oder was dein Leben bestimmt oder was dich glücklich macht oder wovon du früher ausgegangen bist, dass es dich glücklich macht, bis zu dem Zeitpunkt, dass du rausfindest, dass es dich gar nicht glücklich macht und was dich doch erfüllt.
Genau, also langsamer werden, ruhiger werden und dann plötzlich kommt etwas, eine Qualität, die schon immer da war. Selbst als du ein kleiner Junge warst, war das immer da. Du hast zwar den Körper, den du damals im Spiegel gesehen hast, der hat sich krass verändert. Also der dreijährige Tommy, der sich im Spiegel angeguckt hat, der hat nicht mehr viel zu tun mit dem Tommy von heute. Zellen haben sich erneuert, Gedanken sind gekommen und gegangen, Erinnerungen sind gekommen und gegangen, aber etwas ist irgendwie immer da. Und das ist etwas ganz Spannendes, weil das ist nicht nur für dich, Tommy, da, sondern es ist auch für mich da. Und das glaubst du oder nicht, es ist für 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten auch da. Es ist etwas, das, egal ob du an Gott glaubst, an Buddha glaubst, an Allah glaubst, egal an wen du glaubst, eine Sache haben wir alle gemeinsam. Und das ist das Bewusstsein, dass du gerade bist. Das ist das, was du spürst. Du sagst jetzt, du spürst es, aber es ist eigentlich fast noch subtiler als spüren. Es ist klar. Also, wenn ich jetzt auf die Straße mit dir würde hier in Stuttgart, gibt es da eine Person, die nicht sagen würde, wenn ich sie fragen würde, bist du jetzt gerade? Sagen würde, doch, ich bin.
Also ich glaube, wenn du jetzt mit mir durch Stuttgart laufen würdest und du würdest irgendwelche Menschen fragen, ob du bist,
ja,
dann würden sie sagen, was bin ich? Was soll ich sein?
Ja.
Wäre die Gegenfrage, würde ich jetzt behaupten.
Ja, also dass du bist, das spürst du, oder?
Mhm.
Und das würden sogar wahrscheinlich Hunde, wenn sie sprechen könnten, würden das wahrscheinlich auch sagen, ja, ich bin. Und das ist eigentlich spannend für mich, weil das ist etwas, wo ich persönlich sagen kann, zumindest wenn ich es erforsche, das hat auch nicht wirklich so eine klare Grenze. Es ist nicht wirklich Zeit. Es geht nicht vorbei, es kommt nicht und es geht nicht. Selbst wenn du schläfst, selbst hast du schon mal eine Vollnarkose gehabt?
Ja, klar.
Das ist ja nicht so klar. Aber
ach so, ja. Also ich wurde schon ein paar Mal operiert im Leben, ja, unter einer Vollnarkose.
Hattest du das Gefühl, ich weiß nicht, wie es für dich war, aber hattest du das Gefühl, dass das, was jetzt gerade dir das Gefühl gibt, dass du gerade bist, hast du das Gefühl, das war da weg?
Nein.
Spannend, oder? Das ist so spannend. Das ist eben das, was ich meine. Und das ist das wahre Selbst. Wir könnten natürlich jetzt noch viel tiefer rein.
Yeah.
Aber stell dir es wie eine Scheibe vor, die so gut geputzt ist, dass du sie nicht erkennst.
Mhm.
Es ist wie, ja, es ist so offensichtlich für alle Menschen auf diesem Planeten, dass da etwas ist, dass wir vergessen, dass es ist, weil wir sind abgelenkt von unserem Film, in dem wir sind.
Mhm.
Du hast hier so diesen Bildschirm und guckst dir den Film an und wenn der Film spannend ist oder der Film dramatisch wird, dann vergisst du, dass du gerade einen Film guckst. Aber wenn du einmal kurz zurückstehst und realisierst, oh warte mal, das ist ja ein Film und wo wird dieser Film abgespielt? Immer auf dem Bildschirm.
Mhm.
Der Bildschirm ist das, was den Film hält. Mhm. Und dieser Bildschirm, wenn du das weiter für dich untersuchst, dann wirst du irgendwann merken, deine wahre Natur ist nicht an Zeit und nicht an Ort gebunden und entsprechend auch, man könnte sagen, unsterblich, wenn man das so sagen will, aber auch nicht wirklich unsterblich, weil sie wurde auch nie geboren. Es ist einfach, es ist. Und in diesem Sein zu ruhen, in zu lernen, in diesem Vertrauen zu ruhen, das ist für mich der Schlüssel aus jedem Leid und aus jeder Angst und aus jedem, ja, eigentlich aus fast allem. Natürlich, starker Schmerz, körperlicher Schmerz, ist nicht einfach, den zu halten, aber bis vielleicht auf ein paar ganz körperlich schmerzvolle Erfahrungen, glaube ich, dass dieses Bewusstsein, das Sein, dass wir das einfach immer wieder merken, das ist, glaube ich, so, das möchte ich nie auch an ein Preissignal setzen. Also ich möchte, dass das einfach jeder weiß und das kann auch jeder erfahren. Und wenn irgendjemand zu mir kommen möchte auf meinem Podcast und sagen, Mischa, ich kann dir beweisen, dass ich gerade nicht bin, das wäre auch spannend. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir irgendwie...
Interessante Fragestellungen.
Ja.
Ich habe auch gemerkt, wie sich so dein Gemüt komplett geändert hat, als du dann in deinen Modus jetzt gegangen bist.
Ja, und weicher. Ich werde weicher in der Regel.
Ja.
Also ich fühle mich dann auch nicht mehr getrennt von dir. Weil ich gucke dich dann an und es ist zwar immer noch, ich gucke dich an,
ja,
aber es ist, je weicher und entspannter ich werde, desto mehr ist es einfach nur so eins.
Flow with the wind.
Ja, genau. Ja.
Sehr, sehr spannend. Okay. Hat sich schon mal jemand dem Test in dem Podcast unterzogen mit dir, oder?
Manchmal passiert es mit gewissen Kunden, die schon dieses Gespür so ein bisschen selbst überprüft haben, dass die dann nach dem Podcast sagen, Mischa, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich gar nicht richtig, es hat sich gar nicht mehr wie was angefühlt, was wir machen. Es ist einfach nur noch passiert, so wie ein Fluss, der plätschert.
Yeah.
Präsenz ist schon was Wunderschönes. Präsenz ist für mich das ist das schönste Geschenk, was ich jemandem geben kann, weil sie ist immer hier, es kann nur hier und jetzt sein. Ich kann jetzt versuchen, an meine Freundin zu denken, aber sie ist jetzt nicht hier und deswegen bin ich hier mit dir und deswegen schenke ich jetzt dir meine Präsenz.
Vorhin ein ganz interessanter Punkt, als wir Bücher ausgetauscht haben. Es war, wir mussten beide lachen, weil unterschiedlicher hätten die Titel nicht sein können.
Ja.
Mein Buch, was ich dir gegeben habe, was wir vorhin festgestellt haben, wir haben das gleiche Release-Datum. Am 3.3.2025 kommen unsere Bücher raus. Mein Buch heißt Auf die Fresse, mein Weg zum Erfolg.
Geil.
Und dein Buch heißt?
Chainless Love.
Chainless Love.
Die Befreiung der Liebe.
Die Befreiung der Liebe. Dann hast du 3, 4, 5 Wörter gedroppt, so zu mir und zu meinem Kollegen. Und ich habe nur gesehen, wie der Kollege mich schon von der Seite anguckt, weil ich wusste, was er dachte. Der dachte sich nämlich, das musst du nachher im Podcast ansprechen, was der meint, weil du hast Wörter rausgehauen wie Betrug, was war das noch?
Scham.
Scham.
Schuld.
Schuld.
Sex.
Sex.
Zensieren.
Zensieren. Und Untreue. So.
Untreue, ja.
Untreue. Und dass du das Buch erst an einem anderen Verlag geben wolltest, was du dann nicht getan hast, weil die wollten das um 120 Seiten kürzen.
Ja, die wollten einfach ein kleines Buch haben und die wollten halt auch das so vermarkten, dass es dann halt auch in das Portfolio passt von denen. Ja,
ja,
das
hat's halt jetzt nicht. Ist das verlaglos oder ist
Selbstverlag, ja.
Selbstverlag, okay, ja. Spannend. Wenn du sagst, darin kommt vor Untreue, Betrug, Sex, Scham, wie kannst du das zusammenfassen? Also bist du selbst untreu? Würdest du sagen, du bist untreu? Wenn ja, warum? Ich habe mal in einem anderen Format auch gehört, dann hast du über das Thema Monogamie gesprochen, dass der Mensch ja eigentlich von Natur aus nicht monogam ist. Oder vielleicht habe ich es in den falschen Hals gekriegt.
Es ist eine Erfindung des Menschen, würde ich mal sagen.
Okay.
Ja. Wo soll ich anfangen?
Wie stehst du zum Thema Untreue?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Also auf der Rückseite des Buchs ist die erste Frage, wie viel Wahrheit hält eine Beziehung aus und wie viel Lüge ein Mann? Und ich kann dir sagen, ich habe wirklich alles gegeben, um die Lüge in mir zu halten, solange es ging, bis ich sie irgendwann nicht mehr in mir halten konnte und krank wurde. Also ich kann sagen, dass Untreue mich zum ersten Mal in meinem Leben körperlich krank gemacht hat. Und das ist auch interessant, weil dieses Ich Bin, das ist schön, dass wir das jetzt gerade mal kurz durchgespielt haben. Ich habe das vor 10 Jahren, hättest du das mit mir gemacht, ich hätte mich wahrscheinlich nicht mal drauf eingelassen. Ich finde es deswegen schon schön, dass du gesagt hast, ich habe mal Bock drauf. Weil vor 10 Jahren war ich noch so, Alter, was will der von mir? So, weißt du?
Es liegt aber grundsätzlich daran, dass ich neugieriger Mensch bin.
Ich war immer sehr kritisch und skeptisch, auch gegenüber Spiritualität und so. Und ich habe früher auch voll geglaubt, dass ich ein separiertes Selbst bin mit meinen eigenen Geheimnissen und ich kann Sachen für mich behalten und das wird nie jemand erfahren. Also das habe ich lange geglaubt. Und ich glaube, viele Menschen, die jetzt zuhören, glauben, dass es immer noch so ist für sie. Und deswegen war es für mich auch gar nicht so schwer, Geheimnisse zu haben. Gegenüber meiner Mutter damals, als ich ein Junge war, habe ich viel gelogen und viel für mich behalten. In der Schule habe ich viel für mich behalten. Also ich kann sagen, ich habe schon sehr früh gelernt, die Wahrheit auszusprechen ist nicht immer sicher. Manchmal hält man lieber die Fresse oder sagt mal gar nichts oder verdreht es ein bisschen. Das heißt, es hat mir lange gedient, wenn man so will, gedient, bis ich dann eben immer mehr auf dieser spirituellen Reise gemerkt habe. Das ist zum Beispiel auch so witzig, viele Männer sagen zum Beispiel, meine Frau, solange sie es nicht weiß, macht sie es nicht heiß. Das ist so der Spruch von vielen Männern, mit denen ich geredet habe über die letzten 15 Jahre, über dieses Thema. Betrügen geht, aber du darfst nicht erwischt werden. So, das ist so die These. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, jetzt bin ich zwar nicht erwischt worden, aber irgendwie fühlt es sich einfach nicht mehr richtig an, meiner Freundin in die Augen zu schauen. Es fühlt sich irgendwie falsch an. Und als ich dann halt gemerkt habe, so, oh shit, das ist ja nicht nur, immer mehr gemerkt habe, so, ich kann eigentlich gar keine Geheimnisse von ihr haben, weil wir sind nicht so getrennt, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Dann wurde es dann immer enger und dann hat das Leben mir so ein bisschen so wie, ich würde mal sagen, wie du vorhin auch gesagt hast, manchmal hat das Leben so Zeichen für dich parat, so Momente, wo du weißt, oh, jetzt hier passiert gerade was. Und bei mir war es dann so, dass ich mich verlobt habe nach 5 Jahren mit meiner damaligen Freundin, das habe ich im Buch eben auch alles beschrieben. ja, ich habe sie einmal betrogen und das habe ich dann halt für mich bewahrt und gesagt, okay, ich werde sie einfach ins Grab mitnehmen, so wie jeder guter Mann das machen würde, weil es ist ja nicht ihr Problem. So, das ist irrational. Und dann nach der Verlobung, ein paar Wochen später in Mexiko, lerne ich eine Frau kennen an einem Abend, während meine Freundin gerade in Hawaii ist, über Weihnachten bei ihrer Mutter. Und ich habe mit dieser Frau weder Sex, noch haben wir uns geküsst, noch haben wir uns irgendwie groß angefasst. Aber ich hatte mit dieser Frau ein Gespräch und habe ihr in die Augen geguckt. Und irgendwas hat die Frau in mir ausgelöst, dass ich wusste, ich lebe hier gerade in einer richtig krassen Lüge. Und gleichzeitig hat das etwas in mir ausgelöst, weil diese Frau war die erste Frau, wo ich den Mut hatte, ihr zu sagen, was ich wirklich denke. Es war die erste Frau, wo ich gemerkt habe, wow, ich fühle mich sicher, dir zu sagen, wer ich wirklich bin. Und die Frau ist übrigens heute die Frau meiner, also die Mutter meiner Tochter. Die
das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob das jetzt die Mutter deiner kommenden Tochter ist.
Aber es hat 5 Jahre gedauert, bis wir dann wirklich in einer Beziehung waren, weil ich habe natürlich sie da an diesem Abend kennengelernt und ich war ja verlobt. Kannst dich ja nicht in eine neue Frau verlieben, plötzlich so. Und dann habe ich über ein Jahr, also ich mache jetzt einen kurzen, ich erkläre es jetzt sehr kurz. Also die schmuddeligen Geschichten, was da sonst noch so passiert ist, die können die Leute im Buch lesen, wenn sie sich interessieren dafür. Oder du fragst mich ganz konkret, aber du hast ja gesagt, du weißt gar nicht, wie viel du ansprechen willst hier.
Ich weiß auch nicht, wie viel davon runtergebrochen wird, wenn auf YouTube das veröffentlicht wird, weil wir die Erfahrung gemacht haben.
Das ist kein Problem.
Okay. Ja,
solange wir nicht über explizite Sachen reden. Mhm. Ist übrigens auch spannend. Wusstest du, dass Frauen, hast du schon mal von Dark Romance gehört?
Nein.
Hey, Frauen lieben so, also wir gucken uns ja Pornos an, Männer oft. Frauen gucken sich tatsächlich keine Pornos an, sondern also auch, aber nicht so oft wie Männer. Frauen lesen Dark Romance. Und das ist richtig schmuddelig. Und da habe ich gesagt, auf das habe ich Bock. Und deswegen habe ich das Buch auch so geschrieben, dass gewisse Szenen sehr explizit dargestellt werden, damit auch Frauen das lesen.
Also nochmal für mich zusammenfassend, der keine Ahnung von Dark Romance hat. Das ist quasi ein Porno, aber in Leseform.
Genau.
Also sprich ein Buch, wo du ins Detail gehst, mit allen Einzelheiten und den Schmuddeleien, von denen du gesprochen hast.
Ja.
Und das ist in deinem Buch vorzufinden.
Ja.
Du hast gesagt, dir war es wichtig, auch bei dem Cover, was ich gesehen habe, du hast ja da deine Freundin, Frau, die da liegt und die dritte Hand auf der Schulter.
Ja.
Also nicht ihre, logischerweise. Ja. Warum?
Also das Bild, das passt jetzt auch zur Story, die ich jetzt noch weiter erzählt hätte. Das Bild stellt für mich so jeden Mann dar, der schon mal auf der Couch saß mit seiner Freundin im Schoß oder vielleicht im Bett lag mit der Freundin im Arm und vielleicht in dem Moment im Kopf an eine andere Frau gedacht hat.
Mhm.
Weil diese Hand, das ist mehr so eine Metapher für diesen Gedanken an eine andere Frau. Oder vielleicht eben auch Frauen, die Gedanken an andere Männer haben. So. Und ich hatte halt ein Jahr lang versucht, diese Frau, die ich damals kennengelernt habe, Yada heißt sie, meine Freundin. Ich habe sie ein Jahr versucht zu vergessen. Also ich habe mich entschieden, der gute Mann zu sein und natürlich wieder zurück zu meiner Freundin zu gehen und monogam das Richtige zu tun. Und dann irgendwann wurde mir klar, was Schopenhauer mit seinem Zitat gemeint hat, dass du zwar tun kannst, was du willst, aber du nicht wollen kannst, was du willst. Das heißt, wenn gewisse Sachen einfach... also wenn du irgendwas hast, was du willst, dann kannst du nicht einfach sagen, ich will es jetzt nicht mehr.
Mhm.
Und bei mir war es so, dass ich angefangen habe, jede Nacht von dieser Frau zu träumen. Ich versucht habe, sie zu vergessen. Ich habe Nachrichten gelöscht. Ich hatte eine Zyste, die plötzlich in meinem Hals gewachsen ist, ja, die ich dann einmal rausoperiert habe beim Zahnarzt, dann ein zweites Mal in der Charité in Berlin. Der hat mir sogar noch ein Stück von der Speicheldrüse rausgeschnitten, damit es wirklich nicht mehr zurückkommt. Ist trotzdem zurückgekommen. Und irgendwann war ich so, ich war so in meiner eigenen Lüge gefangen, weil jetzt ist nicht nur der Betrug, den ich nie angesprochen habe, sondern es war dann halt auch die Frau, die ich nicht vergessen konnte, die sozusagen neben mir war die ganze Zeit, aber ich sozusagen versucht habe, das Richtige zu tun. Und das war so ein bisschen so der Moment, wo ich dann zum ersten Mal auch gemerkt habe, irgendwas geht nicht mehr. Und das hat dann zur endlich irgendwann dann zur Trennung geführt, was dann schlussendlich auch gleichzeitig die härteste Zeit meines Lebens wurde. Also da habe ich wirklich gedacht, jetzt habe ich wirklich eine Midlife-Crisis. Das war dann so die Midlife-Crisis 2.0. Und ja, über diese Geschichte spreche ich halt in dem Buch. Also was das eben, also ich möchte das wirklich auch enttabuisieren, diese Themen, weil ich glaube, dass es wirklich wichtig ist für unsere Gesellschaft, auch für Paare, offen und ehrlich zu sein. Also mittlerweile, weil du mich ja gefragt hast, was denkst du über Betrug und Untreue? Ich denke, du betrügst dich immer selbst. Und wenn du dir selbst nicht treu bist, dann wirst du leiden, bis du irgendwann einfach loslässt von der Kontrolle. Und die Kontrolle ist manchmal zu tun, was richtig ist. Und manchmal ist das Richtige nicht das, was die Gesellschaft dir sagt, was richtig ist, sondern das, was du in deinem Herzen spürst. Und Lügen habe ich auch für mich entdeckt. Das ist wirklich die krasseste Lernerfahrung. Es gibt eine Sache, die noch schlimmer ist, als beim Lügen erwischt zu werden. Weißt du, was das ist?
Was?
Nicht dabei erwischt zu werden. Weil es ist wie ein fucking Krebs, der in dir wächst.
Mhm.
Und mittlerweile...
Stark.
Ja, und mittlerweile kann ich sagen, ich kann nur wieder sagen, es ist ein Gefühl von Lebendigkeit, das ich in mir spüre.
Mhm.
Ich bin nicht schamlos, aber ich bin schambefreit. Ich fühle komplette Transparenz in meinem ganzen Körper. Es fühlt sich an, als vibriert alles. Es ist ein Lebensgefühl, das ich auch vor 5 Jahren, als ich schon alles hatte, noch nicht hatte, weil ich eben immer noch diese Lügen in mir hatte.
Mhm.
Und ich möchte einfach mit dem Buch und auch mit dem, was ich jetzt hier erzähle, die Leute ermutigen, traut euch, über diese Themen zu sprechen, euch zu outen. Es gibt auch auf der psychologischen Ebene, muss man nicht mal Spiri sein, es gibt sehr gute Evidenz, die zeigt, dass wenn man sich seine Schamthemen stellt, also wenn man die Sachen teilt, für die man sich am meisten schämt, intuitiv denkt man, danach ist man durch, danach ist man fühlt man sich noch schlimmer, aber es zeigt, dass jedes Mal, wenn du etwas ansprichst mit Vertrauenspersonen, dass du dich danach besser fühlst, dass dein Selbstwert dadurch erhöht wird.
Mhm.
Brené Brown hat dazu einen TED-Talk gemacht, der, ich glaube, 100 Millionen Views oder so hat.
Also wow.
Brené Brown, Shame, einfach mal Brené Brown und Shame eingeben. Das ist wirklich super interessant.
Ja. Wie würdest du mich einordnen, wenn ich sage, ich habe nur Augen für eine Frau, und zwar die, die ich dann im Arm halte und alle anderen interessieren mich nicht?
Dann würde ich sagen, dass wenn du das aus deiner inneren Haltung so sagen kannst, weil das so für dich sich richtig anfühlt, dann gratuliere ich dir.
Warum gratulierst du mir?
Weil du dann genau das tust, was sich in dir richtig anfühlt. Und das ist genau richtig so.
Mhm.
Oder wir haben verschiedene Levels der Wirklichkeit, also zumindest wir Menschen. Wir haben die erste Ebene der Wirklichkeit, es sind unsere 5 Sinne, unsere sinnliche Erfahrung.
Mhm.
So, die machst du jetzt gerade, die mache ich jetzt gerade.
Mhm.
So. Und auf Basis von unseren sinnlichen Erfahrungen, die wir durch unser Leben machen, bilden wir dann unsere Wirklichkeit zweiter Ordnung, nämlich unsere Gedanken.
Mhm.
Also irgendwann, okay, was macht das jetzt mit mir? Was hat jetzt dieses Gespräch mit mir heute gemacht? Ich war jetzt hier 2 Stunden mit Mischa und dann denkst du darüber nach.
Mhm.
Das ist die Wirklichkeit zweiter Ordnung. Und dann vielleicht hast du Lust, deine Gedanken jetzt mit jemandem zu teilen, zum Beispiel deiner Frau oder deinen Kumpels. Und das wäre dann die Wirklichkeit dritter Ordnung, die Sprache, die wir verwenden. Also durch unsere Erfahrungen werden Gedanken und durch unsere Sprache tauschen wir diese Gedanken aus. Also wir gerade gleichen jetzt zum Beispiel gerade unsere Gedanken miteinander ab und versuchen zu gucken, hey, haben wir so etwa die gleichen Ideen? Und du merkst, also ich merke auf jeden Fall anhand deiner Reaktion nicht immer, aber du bleibst offen und neugierig, was mir das Gefühl gibt, dass es sicher ist, das jetzt hier mit dir zu teilen. Zum Glück sitzen jetzt hier nicht noch Millionen andere Menschen, die mir vielleicht ein anderes Gefühl geben, aber die können sich ja dann zu Hause anhören. So, und
könnte ich dich verunsichern, wenn ich eine sehr defensive Haltung deiner Art und Weise gegenüber hätte?
Ich glaube, du würdest auf jeden Fall mir weniger Anreiz geben, so offen, wie ich jetzt gerade bin, mit dir zu sprechen. Ja,
also ich glaube, der Podcast wäre auch viel früher fertig geworden.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, also das zeigt, aber es zeigt eben, deswegen gratuliere ich dir ja, wenn ich sage, wenn du zum Beispiel, ich mache jetzt wieder das Beispiel mit Monogamie.
Yeah.
Ich zum Beispiel habe immer geglaubt, dass das Richtige ist, mit einer Frau, also eine Frau zu haben und dann zu heiraten und Kinder zu haben. Ich habe das das hat mir jemand, die Wirklichkeit dritter Ordnung, die Idee hat mir jemand erzählt und ich habe mir dadurch Gedanken gemacht, aber ich habe es nie selbst erfahren. Also ich habe nie selbst erfahren, wie es ist, nur mit einer Frau zu schlafen über mehrere Jahre und gleichzeitig aber so viele andere Impulse noch zu haben, die mich wirklich auch interessieren. Mhm. Und deswegen kann ich jetzt zum Beispiel für mich sagen, dass es in meinen 20ern zumindest keine gute Idee war, in einer monogamen Beziehung zu sein. Mhm. Also ich sage auch jedem Mann, der Mitte 20 ist und auf der Höhe seines Testos, so, hey Leute, also es kann sein, dass es einfach jetzt gerade nicht einfach für euch ist und es sollte auch nicht erwartet werden. Das ist so ein bisschen so meine Message, oder? Weil zum Beispiel Frauen haben einen ganz anderen hormonellen, also die sind ja hormonell ganz anders als wir. Mhm. Die haben ja ihre Tage, einen Zyklus. Und wenn meine Freundin ihre Tage hat, dann erkenne ich das an und sage so, wow, das ist gerade nicht einfach für dich, diese Zeit. Kann ich dir irgendwie helfen? So. Also das ist, ich erwarte jetzt nicht irgendwie, dass sie sich gut fühlen soll, wenn sie ihre Tage hat. Aber Männer, von Männern wird erwartet, dass sie trotz, dass sie 20 Mal mehr Testosteron als eine Frau haben in ihrem Körper, genauso, also es muss mindestens genauso einfach für sie sein, treu zu sein wie für eine Frau. Mhm. Und das sehe ich halt nicht so. Je höher dein Testosteron, desto, das zeigen auch die Studien, desto offensichtlicher ist es, dass es für Männer schwerer ist, nur bei einer Frau zu bleiben. Mhm. Und je älter wir werden zum Glück, desto entspannter.
Desto mehr sinkt das Testosteron.
Ich merke es ja auch.
Dann hast du kein Problem mehr mit Monogamie.
Ja, genau. Und das ist halt das, was ich sage. Ich kann jetzt sagen, dass du, wenn du das auf deiner sinnlichen Erfahrung selber so sagst, also deine innere Haltung sagt, ich habe nur Augen für eine Frau. Dann zeigt sich das auch in deinem Verhalten und dadurch ist auch das Verhältnis mit deiner Frau so, wie du es mir jetzt sagst. Das heißt, innere Haltung, Verhalten, Verhältnisse. Innere Haltung ist erste Ordnung, das Verhalten ist zweite Ordnung und die Verhältnisse sind die dritte Ordnung. Mhm. Wenn ich jetzt aber sage, hey, du musst es so machen, weil das ist das Richtige, Tommy, und du dann sagst, oh okay, dann mache ich das jetzt so. Das heißt, du veränderst zwar das Verhalten, aber deine innere Haltung ist ganz eine andere. Dann verarschst du dich selbst und dann machst dich kaputt.
Das stimmt.
Verstehst du, was ich meine?
Ja. Yeah.
Also du kannst zwar dein Verhalten verändern, aber du kannst nicht kontrollieren, wie du dich innerlich fühlst. Yeah. Das heißt, wir müssen immer bei uns anfangen. Und das ist eigentlich das, was ich sagen will hier. Ich habe es jetzt ein bisschen kompliziert gemacht, aber ich hoffe, die Leute verstehen es.
Ich glaube, die Message ist angekommen.
Ja.
Ja, also wer die schmuddeligen Einzelhandel und Dark Romance erleben möchte, der kann ab 3.3. Mishas Buch Chainless Love.
Chainless Love.
Du kannst aber jetzt schon auch vorbestellen.
Vorbestellen.
Genau. Ja. Kann sich das holen. Eine letzte Frage hätte ich noch, Misha. Du wirst jetzt Vater einer Tochter. Was ist das Wichtigste nach der Erfahrung der letzten 35 Jahre in deinem Leben, was du ihr mit auf ihren Leben geben willst?
Das ist eine sehr schöne Frage. Also ich glaube, dass sie immer, also dass das, was in ihr ist, immer echt ist, dass sie dem immer vertrauen soll, dass sie nie in Frage stellen soll, dass das, was sie fühlt, ob das gerade richtig oder falsch ist, dass sie diesem Gefühl vertraut und dass sie auch immer in der Lage sein kann, mit diesen Gefühlen und mit diesen Sachen, die in sind, auf mich zuzukommen, dass ich sie auch nie verurteilen werde für das, was sie spürt und sagt und denkt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste für mich, dass sie immer weiß, dass es sicher ist, ihrem Vater die Wahrheit zu sagen und dass sie sich sicher fühlen kann mit mir und mit den Menschen, dass es immer ein besseres Ergebnis ist, als wenn man Sachen für sich behält.
Ja. Finde ich gut. Schöner Schlusssatz in Form dessen, dass du als Vater oder werdender Vater sagst, so, dass du dein Kind immer auffangen willst. Ja, und nicht verurteilen möchtest.
Ja, auffangen, genau.
Ja, was die meisten Eltern heutzutage machen, wir sind groß im Verurteilen, weniger im Auffangen und wundern uns dann, warum unsere Kinder psychisch abdriften.
Ja, und warum sie sich nicht mehr bei uns melden. Und
warum sie sich uns gegenüber nicht öffnen, warum sie zu anderen Leuten gehen. Aber wir sind doch Mutter oder Vater. Misha, hat mich unheimlich gefreut, war ein spannender Talk mit einem kleinen Test zwischendurch, mein echtes Ich zu finden. Wir haben jetzt nur einen Bruchteil davon gemacht. Geht es jetzt weiter nach Südafrika oder nach Kopangan?
Es wird jetzt nach Kopangan.
Nach Kopangan?
Ja. Wir bleiben jetzt bis Mitte August dort und gucken es uns an mit Kind. Mhm. Und dann entscheiden wir, ob wir die Villa behalten oder ob wir die Villa nächstes Jahr verkaufen. Ja. Also wenn irgendjemand ein richtig fettes Ding will, checkt mal Instagram ab, Five Elements Villa.
Misha Jan jetzt, Five Elements Villa, wer 3,5 Millionen locker hat und keinen Bock mehr auf Deutschland.
Eigenkapital.
Eigenkapital, leider nicht finanzierbar von den Banken. Deutschland, Österreich, Schweiz. geht auf seinen Kanal, guckt euch die Villa an, kauft sie und dann kann er sich von seinem Besitz lösen, der ihn besitzt.
Genau,
und,
schön gesagt.
Und nach Südafrika gegebenenfalls auf auswandern mit dieser einen besonderen Frau und seiner Tochter. Schön, dass du da warst, Mischa.
Danke, Tommy.